Crop FM Ausgabe Nummer 483. Wir schreiben den 20. Mai 2022. Mein Gast heute Abend ist Klaus Kawert und es geht ums Geld. Wie gibt es auch heute wieder den CropCom, jener Live-Chat, mit dem man sich live am Gespräch beteiligen kann, einfach einsteigen und Fragen reintippen, vor allem in der zweiten Hälfte der Sendung. Gebe ich die sehr gerne an meinen Live-Gast weiter und natürlich wird auch die Skype-Leitung dann später offen sein, obwohl ich hier jetzt ein bisschen was umstellen muss, weil Zoom anscheinend jetzt eine 40-Minuten-Limit auch für Nicht-Gruppen-Anrufe eingeführt hat. Also das bringt mich jetzt ein bisschen aus dem Konzept. Egal, es wird eine Skype-Leitung natürlich geben. Einfach User CropFM anrufen und all die Fragen stellen, auf die ich nicht komme. Und da gibt es heute wirklich, glaube ich, viele. Und es ist ein wichtiges Thema. Zu dieser Sendung gibt es eine Website und auf dieser Website findet man alles, was man zu dieser Sendung wissen muss und auch zu den einzelnen Ausgaben. Zum Beispiel zur heutigen Sendung ist auch das Buch verlinkt, das hervorragende Buch Schuldenfreies Geld von Klaus Kawert. Es gibt RSS-Feeds für die News, für die Sendungen. Es gibt natürlich das Archiv, da kann man drin stöbern. Ist sehr gut durchsuchbar, rechts oben. Die Suche sehr zu empfehlen, einfach eintippen, gibt es auch Vorschläge. Dann findet man zu sehr vielen Themen inzwischen natürlich Sendungen. Und auch den CropFM-Spenden-Button gibt's auf der Startseite auf cropfm.at, der orange Button mit dem Herz, der orange Knopf mit dem Herz. An dieser Stelle ein ganz großes Danke an alle, die ihn schon verwendet haben. Und natürlich auch heute wieder ein großartiges Coverbild von Matthias Töpfer. Anhörung im Kongress. US-Militär will UFOs enträtseln. Nach 50 Jahren wurde das Thema UFO erneut in einer öffentlichen Anhörung vor dem US-Kongress behandelt und alle großen Medien haben berichtet. Ein Beispiel findet sich in der News-Sektion von CropFM. Selbst im renommierten Nachrichtenjournal von Ö1 war das Ereignis und somit das Thema UFO wieder einmal eine Erwähnung wert und die unzähligen Beobachtungen unidentifizierter Objekte, auch von qualifiziertem Personal, geben dem US-Militär nach wie vor Rätsel auf. Soweit keine Überraschung. Aber das Phänomen existiert anerkannterweise, ist aufgrund der zur Schau gestellten Technologie mit Sicherheit relevant und offenbar beginnt auch die Politik und Wissenschaft immer mehr sich diesem Thema etwas mehr zu öffnen und es mit etwas mehr Ernst zu behandeln. Zeit wird's. Und die EU-Kommission will Anfang 2023 die Weichen für den digitalen Euro stellen. Die Befürchtung, die nicht nur der Wirtschaftsjournalist Norbert Hering geäußert hat, ist unter anderem, dass es in dieser Initiative auch um die Abschaffung von Bargeld geht. Und es gibt nicht nur schlechte Seiten, das werden wir halt auch besprechen. In einer bis 14. Juni laufenden Bürgerbefragung der EU-Kommission heißt es, und ich zitiere, mit dieser Initiative sollen zentrale Aspekte des Zentralbankgeld von der Europäischen Zentralbank ausgegeben werden können. Die Initiative wird wesentliche Gestaltungsmerkmale und andere wichtige Aspekte des digitalen Euro abdecken. Nach Annahme der Verordnung können die Europäische Zentralbank bzw. das Eurosystem im Einklang mit ihren Zielen und ihrem Mandat den digitalen Euro ausgeben. Und ja, mehr von dieser Thematik findet sich in dem verlinkten Artikel in der News-Sektion von Norbert Hering und viel mehr jetzt gleich mit meinem heutigen Gast Klaus Kawert, live auf CropFM. Ja, und hier geht's gleich weiter mit meinem heutigen Gast Klaus Kawert. Es geht um Geld und Sühne. Heutiger Gast Klaus Kawert ist studierter Politik- und Verwaltungswissenschaftler. In den 1990er Jahren Kreis- und Gemeinderat im Landkreis München, Schwerpunkt kommunale Hauspolitik. Nach Lebensstationen in Südfrankreich, Rom und Liverpool lebt er seit 2000 als Übersetzer in Berlin. Unter anderem hat er 100% Money von Irwin Fisher übersetzt. Seit 2007 betreibt er zudem die Galerie Gondwana in Berlin-Schöneberg. Seit 2012 ist er Vorsitzender des eingetragenen Vereins Monetative und auch Autor des Buches Schuldenfreies Geld. Und ich freue mich sehr, dass er heute Abend mein Gast ist. Hallo, Herr Kawert.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Freut mich sehr, dass Sie da sind. Leider haben wir ja jetzt, habe ich jetzt feststellen müssen, dass Zoom nun plötzlich ein Limit eingeführt hat. Das heißt, wir haben aber gesagt, wir machen es jetzt trotzdem über Zoom, weil es klingt einfach viel besser als via Telefon. Und ich werde Sie halt nach 40 Minuten dann irgendwie erneut anrufen müssen. Ist ein bisschen lästig, muss ich sagen. Aber was soll man tun? Es passt eigentlich sehr gut auf mein nächstes Zitat, mit dem ich das Ganze vielleicht ein bisschen eröffnen möchte. Der Kapitalismus basiert auf der merkwürdigen Überzeugung, dass widerwärtige Menschen aus widerwärtigen Motiven irgendwie für das allgemeine Wohl sorgen werden. Und das hat kein anderer gesagt als John Maynard Keynes. Ist das so, Herr Kawert?
Boah, eine gute Frage. in meinem Buch schreibe ich ja, ich möchte eine Systemreform für den Kapitalismus. Ich glaube, den Kapitalismus jetzt abschaffen, das würde ich mir jetzt nicht zutrauen, ja. Aber ich finde, was wir heute haben, ist ein Kapitalismus, der ein Turbokapitalismus ist, ja, der also über die Limits, die er früher gehabt hat, eben rausgeht, ja. Und wenn man den ein bisschen zähmen könnte, dann fände ich das sehr gut.
Viele sagen aber, dass wir gar nicht mehr gar nicht mehr in einem kapitalistischen System leben. Also vor allem auch, wenn man sich eben anschaut, die ganzen Quantitative-Easing-Aktionen und so weiter. Also viele sagen, das ist eigentlich kein Kapitalismus mehr, weil das Kapital quasi keinen Preis mehr hat. Wie sehen Sie das?
Man könnte sagen, es ist ein Zentralbankkapitalismus.
Ja.
Gibt's auch ein schönes Buch dazu. Weil die Zentralbank inzwischen genau durch ihre massive Geldproduktion eine so entscheidende Stellung bekommen hat in dem ganzen Spiel. Auch dadurch, dass sie eben faktisch alle Schulden übernehmen kann, wenn sie das wünscht. Und nicht nur eben ihre, also auch eben massiv in die Märkte eingreift. Diese nicht nur, also die macht, ist nicht mehr nur Rettungsinstanz, letzte Rettungsinstanz, was sie ja eigentlich immer schon war, sondern sie ist auch, könnte sagen, Market Maker der letzten Instanz. Wenn irgendwas auf den Märkten, auf den Finanzmärkten nicht mehr funktioniert, dann greifen die ein und kaufen einfach die Schulden auf, damit es irgendwie weitergehen kann. Und das ist eine ganz neue Rolle, die sie haben. Und das ist wirklich bedenklich, ja.
Also ich meine, im Kommunismus hieß es ja immer, alle Räder stehen still, wenn dein starker Arm es will. Und das wäre jetzt quasi die Umkehrung. Alle Räder drehen sich weiter, denn die Zentralbank druckt halt heiter oder irgendwie so ähnlich.
Ja, das ist ein schöner Reim, ja. Also man muss halt sagen, Sie haben vorhin gesagt, ich habe mal von Irving Fisher ein Buch übersetzt, 100% Money. Und das war ja die Reaktion auf die Weltwirtschaftskrise 1929. Da hat damals Irving Fisher, einer der damals bekanntesten Ökonomen, fast sein gesamtes Vermögen verloren, weil er auch der Meinung war, mit den Aktienmärkten geht es immer weiter aufwärts. Und dann hat er sich gedacht, na, was war jetzt da eigentlich los, ja? Und dann hat er eben gesagt, nee, also dieses private Gelddrucken der Geschäftsbanken, das ist nicht das Gelbe vom Ei, das erzeugt Booms und Depressionen und hat eben dann diese Reform vorgeschlagen. Es war aber nach 1929 so, dass die Zentralbanken eben nicht eingegriffen haben. Ja, die haben die Krise laufen lassen, samt Deflation und allem drum und dran.
Und die ja auch nicht gut ist, ne?
Also nein, das war eine schreckliche Situation. Es gab nirgendwo mehr Geld, ja, weil die Geschäftsbanken ja ihre Geldproduktion eingestellt haben aufgrund der Krise. Und das war ja auch nicht gut, ja. Dann war eben diese riesige Massenarbeitslosigkeit, Armut. Und aus dem glaubt man gelernt zu haben und macht es halt genau umgekehrt, nämlich Geldschleusen auf, soweit es überhaupt nur geht, damit man die Krise praktisch mit viel Geld zudeckt. Aber ja, das ist eben genauso nicht der richtige Weg wie 1929 auch, sondern man müsste eben auch mal an die Wurzel der Geldproduktion rangehen. Das hat man dann 1935 nicht gemacht, obwohl Irving Fisher das ja so vorgeschlagen hatte, einer der bekanntesten Ökonomen damals. Und dann wurde das zwar diskutiert, aber dann kam dann auch schon bald der Zweite Weltkrieg 1939 und dann hat man das alles in die Schubladen gelegt. Ja. Und dann kam es tatsächlich nicht zu irgendeiner Art von Systemreform im Geldwesen, ja, und sondern es ist alles so weitergelaufen, wie es halt war. Und ja, dann jetzt eben hier, vor allem 2007, 2008, aber auch um die Jahrtausendwende, große Krisen. Und da war eben dann, wie gesagt, die Lektion, die man glaubt, gelernt zu haben, nicht einfach laufen lassen, sondern Geldschleusen weit aufmachen. Und da stehen wir heute. Ja. Und das, diese Medizin hat halt schon erhebliche Nebenwirkungen, die meiner Meinung nach schon drohen, dass die Gesellschaft wird immer ungleicher. Die Reichen werden immer reicher. Die Schere geht immer weiter auf. Und meiner Meinung nach auch Geldschleusen immer weiter aufmachen, ist auch keine Antwort auf die heute drängende Umweltkrise.
Und eines der Ziele dieses heutigen Abends ist, oder mein Hauptziel eigentlich ist es, dass wir versuchen, wirklich klar zu vermitteln, wie Geld derzeit entsteht. Weil das ist ja auch eben, wie Sie es gerade ausgeführt haben, das Hauptproblem vielleicht sogar oder eines der Grundprobleme, ist jetzt schwer zu sagen, ist ein sehr komplexes Thema, das wir natürlich heute besprechen. Und ich bin da auch überhaupt nicht irgendjemand, der jetzt irgendeiner Pauschallösung hinterherläuft. Wir werden natürlich die Lösung vorstellen, die Monetative vertritt, und das ist Vollgeld und was das wiederum ist und wodurch es sich durch das schuldenbasierte Geld unterscheidet. Vielleicht noch ganz kurz, voriges Jahr jährte sich die Abkehr vom Goldstandard. Was ist da passiert vor 50 Jahren, 1971, unter dem berühmten Tricky Dick Nixon?
Das ist tatsächlich ein sehr wichtiges Datum, 50 Jahre jetzt her. War auch ein bisschen so gut gepasst, dass ich da mein Buch veröffentlichen konnte, Schuldenfreies Geld. Weil Abkehr vom Goldstandard hieß, dass man damals, also es hat ja der französische Präsident Charles de Gaulle, der hat die Amerikaner immer genervt. Er hat gesagt, ja, ihr produziert hier so viele Dollars, jetzt möchte ich mal das Gold aber holen. Ja, weil
sie der hat haben die Marine so viele geschickt, ne? Der hat gleich die Marine
genau.
geschickt.
Genau. Ja. Ja, weil nämlich die Amerikaner haben, warum haben sie so viel Geld produziert? Weil sie Krieg gemacht haben in Vietnam. Da braucht man Geld. Ja, das ist ja eine ganz klassische Vorgehensweise, im Krieg mit neu geschöpftem Geld zu finanzieren. Und dann, wie gesagt, hat er genervt, der de Gaulle, und dann hieß es, nein, okay, Goldbindung ist gestrichen. Was hieß damals die Goldbindung oder was heißt Goldbindung? Das heißt, wenn die Zentralbank ein Geld emittiert, ja, dann geht sie eine Verbindlichkeit ein auf Auszahlung von Gold. Das kann man sich historisch schön vorstellen. Früher haben die, sagen wir mal, die Leute eben ihre Goldmünzen dabei gehabt und dann haben sie irgendwann deponiert, ja, bei einer Goldsammelstelle oder gleich beim Goldschmied, der die Münzen gemacht hat, und haben dann eine Quittung bekommen dafür, für das deponierte Gold. Ja, und dann war das viel, viel bequemer, als das Gold immer rumzutragen, eben so ein kleines Zettelchen. Und damit konnte man dann zahlen. Aber als Deckung des Geldes war eben das Gold hinterlegt und man konnte, wenn man wollte, zur Bank gehen oder dann später zur Zentralbank und sagen, okay, ich möchte jetzt bitte aber mein Gold abholen, was dafür für dieses produzierte Geld hinterlegt ist. Das hat eben Charles de Gaulle versucht. Und es war historisch immer so, da hat der Generaldirektor der EZB, Ulrich Binzeil, ein sehr interessantes Buch geschrieben, Central Banking Before 1800, wo er die Geschichte der Zentralbanken untersucht hat. Die begann ja im 15. Jahrhundert in Italien vor allem. Und da hat er schön gezeigt, dass die Zentralbanken zwar ähnlich in Märkte eingegriffen haben wie heute und Banken gerettet haben und versucht haben, die Finanzmärkte zu stabilisieren. Aber sie mussten immer auf ihre Goldreserve Rücksicht nehmen. Und wenn praktisch Gerücht aufkam, ja, die produzieren viel mehr Geld, wie eigentlich Gold da ist, dann kam es tatsächlich zu Zentralbankruns. Ja, da sind die Leute dann hin und haben ihr Gold abgeholt. Und so sind Zentralbanken zusammengebrochen. Zum Beispiel die Bank von Amsterdam, berühmtestes Beispiel. Da gab es dann tatsächlich Krisen auch der Zentralbanken, weil sie eben auf diese beschränkte Goldreserve angewiesen waren. Ja, und das ist eben seit 50 Jahren das unerhört Neue, dass die Zentralbanken immer noch ihr Geld als Verbindlichkeit verbuchen in ihrer Bilanz. Ja. Aber diese Verbindlichkeit ist die Verbindlichkeit auf nichts. Ja, das ist erstaunlich. Ja.
Und eigentlich auf Geldscheine, ne? Wo sie ja sagen, der Schein vom Geld. Ne? Aber eigentlich ist ja eine Verbindlichkeit.
Nee, man kann mit seinem Geldschein zur Zentralbank gehen und sagen, ich möchte jetzt hier, es ist ja eine Verbindlichkeit der Zentralbank. Ja? Weil der Geld, ja, Geldschein, das habe ich in meinem Buch auch geschrieben, der Geldschein, das ist ja nur der Schein von einem Geld. Ja? Genauso wie die Quittung auf Auszahlung von Gold. Deswegen der Name Geldschein, ein schönes, wenn man das von der Sprache, die Sprache ist dann schon immer sehr, sehr präzise, ja. Und wobei man sich heute ja gar nicht mehr Gedanken macht, warum heißt das eigentlich Geldschein, ja. Aber man konnte eben hingehen mit der Quittung quasi, ja, und sagen, wo ist das Gold? Ja, das möchte ich jetzt haben. Und das hat eben den Zentralbanken Limits gegeben. Ja. Und aber heute ist dieses Limit nicht mehr da. Ein Zentralbankpräsident wie Mario Draghi kann eben dann sagen, also glauben Sie mir, ich mache so viel, wie es braucht, ja, whatever it takes. So viel machen wir. Und sofort waren die Märkte beruhigt, weil sie ja wussten, die können unbegrenzt zum Beispiel Schulden der hochverschuldeten Euro-Länder aufkaufen. Das war das Problem, die Gefahr, dass der Euro auseinanderbricht. Believe me, whatever it takes, wir machen so viel, wie wir halt brauchen. Ja, wir haben keine Limits mehr. Und das war natürlich jetzt eine gute Medizin gegen das Auseinanderbrechen des Euro. Aber die hat eben auch enorme Nebenwirkungen, diese Medizin. Unter anderem eben, deswegen hatte ich am Anfang gesagt, wir haben eigentlich einen Zentralbankkapitalismus. Es ist also kein marktwirtschaftlicher Kapitalismus mehr, sondern ein Zentralbankkapitalismus, wo eben die Zentralbank immer eingreifen kann, wann immer sie es glaubt und es auch macht und es auch machen muss, damit das ganze System eben nicht zusammenbricht.
Das heißt, seit die Golddeckung aufgehoben wurde, verbucht die Zentralbank in alter Gewohnheit zwar noch immer in der doppelten Buchführung eine Verbindlichkeit auf der Passivseite, glaube ich. Ich habe mich jetzt wieder ein bisschen mit diesem Thema auseinandergesetzt, das mir immer wieder Knoten im Hirn verursacht. Und diese Verbindlichkeit ist aber quasi gegen sich selbst. Das ist also ein bisschen eine Schizophrenie eigentlich. Und ja, solange...
Also nach den Regeln der Buchhaltung ist so eine Verbindlichkeit nicht zulässig.
Das ist ja auch
sowas in eine Bilanz zu stellen. Ja, der Irving Fisher war ja wirklich ein guter Ökonom. Ja, und der hat mal in seinem Buch einen Test beschrieben. Der hat die Bilanz einer Bank verschleiert. Er hat gesagt, das ist keine Bank, das ist ein Unternehmen. Und er sagt, dann geht mal mit dieser Bilanz zu einer Bank und lasst ihr einen Kredit geben. Ja. Und die Bank haben nur die Hände über den Kopf zusammengeschlagen. Ey, was ist das hier für eine Bilanz? Ja, lauter sofortfällige Verbindlichkeiten. Unmöglich, kriegst du nicht. Bist du ein vollkommen unsolides, wenn nicht betrügerisches Unternehmen. Ja. Und so ist das schon merkwürdig, dass diese doppelte Buchführung, die doppelte Buchführung wurde auch in Italien entwickelt. Ja. Auch im 15. Jahrhundert. Ja, daher stammt die. Das ist eigentlich eine Methode, damit man auf einen Blick sehen kann, na, was haben wir denn für eine Finanzlage hier im Unternehmen? Ja, was haben wir für Schulden? Was haben wir an Warenbestand? Ja, wie sind die? Auf einen Blick mit der doppelten Buchführung, da wird dann eben alles eben doppelt verbuchen muss. Eine wunderbare Methode, wird ja auch heute noch angewendet überall. Ja. Aber die Verbindlichkeiten, die da verbucht werden bei Banken und bei Zentralbanken, das ist eben meiner Meinung nach nicht korrekt verbucht. Da wird dann mit einer Verbindlichkeit, die eigentlich eine Verbindlichkeit auf nichts ist, wird ein neuer Vermögenswert auf der anderen Seite der Bankbilanz geschaffen. Und was halt die doppelte Buchführung nicht kann, die kann zwar ein Bild machen von der bestehenden Lage eines Unternehmens, aber die doppelte Buchführung kann nicht neue Vermögenswerte kreieren. Ja. Und das wird eben hier so getan. Es ist ein komplexes Thema, bis man das mal richtig, da habe ich auch eine ganze Weile gebraucht, bis ich das wirklich in seiner ganzen Tragweite verstanden habe. Aber es wird die doppelte Buchführung missbraucht zum Produzieren von Geld. Und zwar sowohl bei den Geschäftsbanken, die gehen eine Verbindlichkeit auf Auszahlung von Bargeld ein. Ja, also man kann, und die existiert noch. Ja, man kann heute mit seinem, wenn man einen Kontostand hat, einen Girokontostand, dann kann man für diesen Kontostand verlangen, dass eben Bargeld ausgezahlt wird von der Bank.
Es kann also noch immer einen Bankrun geben, theoretisch.
Genau. Aber wenn alle das machen würden, dann wäre nicht genug Bargeld da. Höchstens, 5%, glaube ich, bei uns noch so, ja. Ist zu wenig Bargeld da, aber die Leute werden ja immer, es war ja in der Finanzkrise, haben sich damals in Deutschland Merkel und Steinbrück, also Kanzlerin und Finanzminister, haben sich hingestellt und gesagt, okay, Leute, keine Angst, jeder kriegt sein Geld, wenn er es haben will. Und dann hat sich die Lage sehr schnell wieder beruhigt. Ja. Und es ist ja auch theoretisch möglich, dann muss man halt einfach wahnsinnig viel Bargeld drucken. Also möglich ist es ja. Aber auch diese Verbindlichkeit, wenn alle sie ausüben werden, also es ist eine sofort fällige Verbindlichkeit auf Auszahlung von Bargeld und diese wird ja immer mehr erschwert, ja, es wird ja immer versucht, das Bargeld immer weiter zurückzudrängen. Also die ist keine echte Verbindlichkeit nach den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung in den Bankbilanzen. Ja. Und bei den Zentralbanken ist es ja noch schlimmer, wie schon gesagt. Da ist ja keine Reserve mehr hinter den Zentralbanken. Da ist ja nichts. Der Kaiser, Zentralbank, ja, diesem wunderbaren Gebäude da in Frankfurt, sehr beeindruckend. Ja, aber dahinter ist nichts. Da ist er ganz, ganz nackt.
Der Glasturm der EZB.
Ja, genau. Ja.
Sie haben es gerade angesprochen, also nicht nur die Zentralbank verbucht eine Verbindlichkeit gegen sich selbst auf Auszahlung von Zentralbankgeld dann eigentlich, oder? Sondern ja, die Geschäftsbanken machen dasselbe Spielchen nur mal einen Level drunter und verbuchen eine Verbindlichkeit gegen sich selbst auf die Auszahlung von Bargeld, das ja letztlich aber dann auch eine Ausformung von Zentralbankgeld ist.
Die Zentralbanken verbuchen nicht eine Verbindlichkeit auf Auszahlung von Zentralbankgeld, sondern einer Reserve.
Eine Reserve, ja, genau.
Die sie nicht haben, einer materiellen Reserve. Es ist ja auch noch so ein bisschen eine Reminiszenz an das Warengeld, ja. Also es würde Geld in sich irgendwas wert sein. Ja.
Was Gold ja war, und, ne? Also es ist eigentlich so eine
Reminiszenz. Was Gold ja war, ja. Ja, Gold war das, aber das heutige Geld ist ja nur noch digital. Ja, wir zahlen ja das allermeiste größten Summen mit dem digitalen Geld und das ist ja nichts mehr, das ist ja nur noch eine Mini-Information. Ja, da ist ja, es ist ja kein Warengeld mehr, ja, da ist ja kein Wert mehr dahinter, aber wir tun in unserer Geldordnung immer noch so, als sei da irgendwas dahinter. Genauso wie es ja vollkommen anachronistisch ist, dass heute, wo doch die größten Beträge in elektronischen Bankengeld, also in Giralgeld oder Geschäftsbankengeld oder Buchgeld, wie immer man das auch nennt, das ist unsere wichtigste Geldart. Aber in der Geldverfassung, im deutschen Bundesbankgesetz, wahrscheinlich im österreichischen genauso, ja, da ist das Bargeld, also die Geldscheine, ist das einzige unbescheckte gesetzliche Zahlungsmittel. Und in der Satzung der Europäischen Zentralbank steht es genauso. Wir leben in einer hochdigitalisierten Welt und das einzig gesetzliche Zahlungsmittel ist nach wie vor, sind die Geldscheine. Ja? Und das ist, es ist vollkommen veraltet. Aber das erlaubt eben den Banken eben dann selber dieses digitale Geld zu produzieren, eben als Verbindlichkeit. Ja? Das heißt, dieses ganze Geld, was wir heute auf unserem Konto haben, ist nichts anderes wie eine Schuld der Bank. Die schulden uns was. Die schulden uns Auszahlung von Geld. Was wir da haben, ist eigentlich nach juristisch kein echtes Geld. Und das ist, das wird dann juristisch höchst kompliziert. Ja, das ist so eine Erfüllung an stattdessen, ja. Es ist äußerst kompliziert, wie das dann begründet wird, juristisch. Aber es ist eben diese Verbindlichkeit auf Auszahlung von Geld. Und wenn wir jetzt sagen, Geld entsteht ja auch, das moderne Geld entsteht ja auch über Kredite. Ja, also das wissen eben viele Leute nicht, dass dieses Geld, was wir auf unseren Konten haben, gar nicht von der Zentralbank stammt, sondern von den Banken selber, die produzieren das selber. Und zwar, bitte?
Ich habe Ihnen nur zugestimmt, ja.
Genau.
Das ist der springende
Punkt.
Also
wenn wir einen Kredit ausgezahlt bekommen von der Bank, dann sind es eben nicht die Sparguthaben, die auf den Konten liegen, heißt immer, die arbeiten für uns und die werden weiterverwendet. Nein, es ist neues Geld. Also wir verschulden uns dann bei der Bank. Ja, wir müssen dann diesen Kredit wieder zurückzahlen. Und wer jemals schon so einen Kreditvertrag unterschrieben hat, also gerade zum Beispiel, ich habe das mal gemacht, um mein Haus zu finanzieren. Da schaut man sich diesen Kreditvertrag an und da stehen ja dann gruselige Sachen drin. Zum Beispiel, wenn man dann den Kredit nicht mehr bedienen kann, ja, dann geht das Haus sofort in den Besitz der Bank über. Ja, braucht es dann gar kein Gerichtsverfahren, nichts mehr, das geht dann ganz automatisch. Ja, das hat mir dann schon ein bisschen schlaflose Nächte bereitet, wie ich das erste Mal gemacht habe, das Spiel. Also wir verschulden uns bei der Bank, aber im gleichen Moment, wenn die Bank uns unseren Kontostand erhöht, verschuldet sich die Bank im gleichen Moment auch bei uns. Also es ist kein Kredit, sondern ein doppelter Kredit. Und das wissen eben die wenigsten. Und es gibt im Schuldrecht einen Begriff, der heißt Konfusion. Ja, da wird man auch ganz konfus, wenn man da weiterdenkt.
Ja. Ja.
Konfusion heißt, wenn Schuldner und Gläubiger sich gegenseitig jeweils was schulden, dann ist das, kann man das aufrechnen, dann ist das null und nichtig. Ja. Im Schuldrecht, ja. Aber eben nicht bei unserem Geld. Und ich finde, wenn man sieht, mit welcher gnadenlosen Härte Banken dann gegen säumige Hypothekarschuldner vorgehen, ja, wenn man sieht, dass auf der anderen Seite sich die Banken ja also gar kein gesetzliches Zahlungsmittel auszahlen, sondern eben dieses Geschäftsbankengeld, Giralgeld, was wie Geld verwendet wird, das ist ja unstrittig. Aber da muss man sich dann schon die Frage nach dem Maß stellen und ob das auch wirklich noch gerecht ist.
Jana schreibt im Chat, die wunderbaren Zinsausfallkosten nicht vergessen, was für ein Glanzstück an Frechheit.
Genau, das ist ja auch die Frage. Wenn man eben dann für das selber produzierte Geld noch Zinsen verlangt, ja, dann müsste man ja auch nachweisen, ja, was waren denn eigentlich meine Kosten, die ich hatte, ja, um dieses Ganze zu machen. Ja, wie hoch sind meine Kosten? Und das haben auch schon, ein Anwalt hat es mal versucht, ein Frankfurter Anwalt, da sagte er, ihr habt mir ja gar kein Geld ausgezahlt, sondern jetzt weist mir erstmal nach, was habt ihr für Kosten und dann zahle ich euch da gerne irgendwas. Ja. Und da ist aber doch alle Instanzen gescheitert. Ja, und das fanden die Frankfurter, seine Anwaltskollegen, gar nicht lustig. Ja. Und das war eigentlich eine politische Aktion, um zu zeigen, um mal das Geld auf seinen juristischen Gehalt abzuklopfen. Aber in der Anwaltskammer, da gibt es eben, also er hat dann praktisch seinen Kredit nicht mehr bedient. Und in der Anwaltskammer gibt es so einen Passus, wenn man eben in Vermögensverfall ist, dann darf man nicht mehr Anwalt sein. Ja? Und dann haben sie ihm tatsächlich die Anwaltslizenz entzogen. Ja? Also das war dann gar nicht so lustig für denjenigen, der das versucht hat.
Es wurde ja auch eine Klage gegen die Anleihenkaufprogramme der EZB eingebracht. Die wurde sogar gewonnen, aber blieb auch völlig wirkungslos. Ne?
Ja, genau. Also da war ja die Argumentation des Bundesverfassungsgerichts, dass die EZB ihre Kompetenz zur Geldpolitik überschreitet, ja, weil sie eben so massiv in die Märkte eingreift und deswegen Wirtschaftspolitik macht. Ja. Aber das sei eben nicht in ihrer Kompetenz. Dafür sind sie nicht beauftragt. Ja. Und dann haben die aber gesagt, habe ich ja auch schon geschildert, das haben wir immer schon gemacht, ja, eben diese Beeinflussungen und aber eben nie in diesem grenzenlosen Ausmaß. Ja, das ist der entscheidende Unterschied. Was ist dann passiert? Es ging dann zum EuGH und es ist halt das Bundesverfassungsgericht. Das Bundesverfassungsgericht kann keine europäische Geldordnung ändern. Ja, es wurde dann verlangt, dass die EZB eine Begründung nachschieben muss, warum sie das für verhältnismäßig hält. Das hat sie dann gemacht. Der Deutsche Bundestag hat es dann beschlossen. Es ist akzeptiert und dann ist die Klage verpufft. Ja, also es kann ein deutsches Verfassungsgericht da nicht eingreifen in das Spiel. Ja.
In 9 Minuten muss ich Sie übrigens neu anrufen.
Ja, ja.
Genau, vorher, das habe ich dann natürlich wieder verhunzt, aber die Zentralbank verbucht eine Verbindlichkeit auf Auszahlung von Reserven, ne? So ein bisschen als Reminiszenz auf die Goldreserven, aber es sind halt nur mehr Reserven.
Auf eine werthaltige Reserve, genau, ja, auf irgendwas.
Ja. Ja, aber es ist halt wirklich irgendwas, was eigentlich sich die Zentralbank halt ausdenkt. Das ist halt jetzt eine Reserve und Punkt und kann halt auch beliebig eigentlich geschöpft werden, solange man ihr das glaubt, eigentlich. Ne?
Die können unbegrenzt handeln, ja, ja. Das ist...
Also wahrscheinlich nicht ganz unbegrenzt, weil irgendwann, aber okay. Und die Geschäftsbanken machen dasselbe Spiel dann noch einmal, also das Zentralbankgeld, das eine Verbindlichkeit auf Auszahlung von Reserven ist, nehmen sie dann her und schöpfen dann sogenanntes Chiralgeld. Bernd Senf hat das ja auch schon vor vielen, vielen Jahren in seinem Buch Der Nebel ums Geld wunderbar beschrieben. Auch hier auf Sendung hat das schon beschrieben. Einfach nach Bernd Senf googeln, großartige Sendungen.
Ja, wurde da massiv auch erzählt er für einen Quatsch, ja. Aber es hat inzwischen die Deutsche Bundesbank und Bank of England, die haben es alles bestätigt, ja, dass eben die Geschäftsbanken selber Geld schöpfen. Das ist eben kein Humbug, aber damals wie Bernd Senf, ich habe das selber noch miterlebt, ja, da war eine Riesenaufregung. Da war dann praktisch als Spinner abgetan, ja.
Ja, nicht nur als Spinner. Ich glaube, man hat so wie alle, die das irgendwie anzweifeln, man hat ihn sogar versucht, ins rechte Eck zu stellen, was bei Bernd Senf wirklich lächerlich ist und überhaupt nicht funktioniert. Ich glaube, das hat er mal erwähnt, dass er so.
Ja, ja. Ja, jedenfalls. Da möchte ich gleich einhaken. Das ist das große Problem an diesem ganzen Thema Geld. Dass eben die allermeisten Leute das nicht wissen, wie das funktioniert. Ja? Und wie will man denn eine politische Debatte führen, wenn man mit Leuten, mit Menschen spricht, die einfach nicht wissen, wie es funktioniert. Es gab ja in der Schweiz, gab es mal eine Abstimmung über die Vollgeldreform. Und die Forderung war ja, dass nicht mehr die die Geschäftsbanken Geld schöpfen können, sondern das Geld nur noch von der Zentralbank erzeugt werden darf. Das war ja die Kernforderung, ja. Und da war eine riesen Debatte und Kampagne und so weiter und so fort. Und das ging ja dann, ich glaube, die hatten 25% bekommen. Und hinterher gab es dann eine Umfrage an die Schweizer. Ja, wer schöpft in der Schweiz das Geld, ja? Und die große Mehrheit hat gesagt, nur die Zentralbank. Ja. Das ist das Problem. Weil nämlich diese Geldschöpfung über doppelte Buchführung, also gleichzeitig Verbindlichkeit auf Auszahlung von Geld einbuchen und auf der anderen Seite in der Bilanz einen fiktiven Vermögenswert, ja, das ist nun mal nicht trivial. Ja, und das erkläre ich auch nicht so schnell am Infostand. Ja. Und deswegen ist auch zum Beispiel für unseren Verein Monetative, wir sind jetzt, zwar haben wir die Folgereform ist das, was wir momentan für am sinnvollsten halten, wir sind aber da nicht dogmatisch. Unser Schwerpunkt in unserer Arbeit ist jetzt Bildung. Ja, wir gehen an Schulen, wir gehen an Volkshochschulen. Ja, wir versuchen möglichst früh den Leuten beizubringen, wie denn Geld überhaupt entsteht. Ja, weil sonst, wenn wir da keine größeren Kenntnisse haben, das geht ja bis hinauf in den Finanzausschuss des Bundestags. Ja, da hatten wir auch schon Referenten eingeladen und haben sehr schnell gesehen. Naja, so ganz stimmt es ja nicht, ja, was da die Überzeugung ist. Ja, und es hat auch eine, es sind schon viele Studenten mal irgendwie in die Fußgängerzone gegangen, haben gesagt, wie entsteht denn das Geld, und haben die falschen Antworten bekommen. Aber es hat auch ein Soziologe, ich glaube sogar aus Graz, ein Professor Krämer, hat mal richtig...
Genau. Habe ich auch verlinkt übrigens, Paper, ja.
Genau, da hat so richtig wissenschaftliche, fundierte Untersuchung gemacht. Ja, also wie man es halt so macht, die richtigen Leute auswählen und dann auswerten. Und er kam auch zu dem Ergebnis, 90%, egal welche Einkommensklasse, egal welche Bildungsstand, ja, sehen das falsch. Ja, da wird dann viel, manche meinen, es gibt noch den Goldstandard, ja, oder Geld sei sonst irgendwie gedeckt. Ja. Oder eben dann, ja, dass nur die Zentralbank das Geld machen darf. Formal stimmt's ja. Ja, nur die Zentralbank, das einzige gesetzliche Zahlungsmittel, was wir haben, kommt von der Zentralbank, das sind unsere Geldscheine, die tragen die Unterschrift der Zentralbankpräsidenten, ja. Bloß ist das nicht mehr unser Hauptgeld. Das ist ja das ist schon tricky. Ja, und das muss man erstmal verstehen.
Dieser Artikel übrigens heißt Money Knowledge or Money Myth. Das ist von Professor Krämer, der ist am Institut für Soziologie auf der Uni Graz, genau. Und das wollte ich ihm vorher dann ausführen. Also dasselbe Spiel, das die Zentralbank mit den Reserven macht, macht dann die Geschäftsbank mit dem Zentralbankgeld. Ja. Also Zentralbankgeld ist eine Verbindlichkeit auf die Reserven und die Geschäftsbanken verbuchen dann eine Verbindlichkeit auf Bargeld und das ist gleichzusetzen mit dem Zentralbankgeld. Und so geht das Spiel
gleiche
weiter.
Gleiche Technik, aber per doppelter Buchführung. Deswegen, Zentralbanken sind auch Banken. Ja? Das sind nur die Banken, für haben ja verschiedene Banken, dürften ja Geldscheine drucken. Ja? Und dann hat man gesagt, ey, nur noch die Zentralbank. Da wurde eine Bank dann ernannt zur Zentralbank und nur noch die durfte es dann drucken. Aber die Technik, die buchhalterische Technik ist die gleiche. Ja.
Rimsky schreibt, das System ist derart verkompliziert, dass man ohne Studium und gutem Zahlenverständnis kaum dahinter steigt. Ja, es ist tatsächlich, also ich habe jetzt wieder, ich habe es, glaube ich, verstanden, so halbwegs, aber es gibt dann auch immer wieder Fragen, die sich da auftun, weil wir werden auch dann später noch den Film Ökonomia ansprechen, der auch sehr, sehr spannend ist. Den habe ich auch verlinkt. Auch super, dass das also von der Mediathek, glaube ich, ist das ein Arte-Film? Ich kann mir jetzt gar nicht, genau, aber ja.
War mal in der Mediathek, ja. Ich weiß nicht, ob er jetzt
ist er noch immer. Drin ist. Ich habe ihn verlinkt, ah, ja. Ja. Ist verlinkt, also kann man wunderbar gemacht, wunderbar. Auch sehr schön gemacht. Also, wie heißt der?
Also, den verwenden wir auch immer in unseren Bildungsveranstaltungen, weil der ist so gut gemacht, ja, und vor allem kommen da der Chefvolkswirt der EZB kommt so zur Sprache, ja, oder ein einen Vorstand einer Bank und dann zeigt er genau, wie das läuft. Ja. Das, ja. Der tippt einfach Zahlen in den Computer ein.
Genau, der zeigt das wirklich. Genau. Wie gesagt, ich muss Sie jetzt neu anrufen. Sorry, dass ich da jetzt kurz unterbrechen muss. Carmen Losmann heißt übrigens die Regisseurin. Und die hat es ganz wunderbar gemacht. Und jetzt müssen wir leider eine kurze Zwangspause machen, weil ich von der plötzlichen Einführung des Limits bei Zoom, auch für Nichtgruppenanrufe, ein bisschen überrascht wurde. Herr Kabat, ich lege jetzt dann auf und melde mich gleich wieder bei Ihnen.
Ich drücke auf Verlassen, genau. Okay. Bis gleich, ja.
Ja, so wird durch die Hintertür wieder die Musikpause auf Crop FM eingeführt. Ist vielleicht eh ganz nett, aber nicht ganz gewollt. Also für das nächste Mal muss ich mir dann doch da einen Account besorgen. Herr Kabat, sind Sie wieder da?
Ich bin wieder da, ja.
Sehr gut. Ja, wir waren bei Ökonomia stehen geblieben. Ein wunderbarer Film von Carmen Losmann. Und was ich an diesem Film so großartig gefunden habe, dass sie fragt dann einige Leute, also den Finanzchef von BMW zum Beispiel, einen Hedgefonds-Manager, der über 1 Billion verwaltet. Er verspricht sich da sogar und sagt zuerst nur Milliarde. Ne? Aber gut, er ist englischsprachig, also da gibt es ja diese Billion, Trillion und Billion. So weiter. Verwirrung. Aber die ist sogar die tun sich schwer mit den 13er-Potenzen inzwischen. Und dann stellt sie also diese Frage, aber wo kommt eigentlich das Geld für die Gewinne her? Denn einer derer, die sie befragt, der wird da ziemlich ungehalten, so quasi, was ist das für eine blöde Frage oder so. Also, aber bei den meisten sieht man so richtig schön, sie stellt diese Frage, dann ist da einfach Schweigen und man kann an dem Gesicht so ablesen, so richtig hat sich diese Frage vielleicht von den Herren noch gar niemand gestellt. Jedenfalls einer sagt dann, ja, interessante Frage, können wir die vielleicht nach hinten verlagern, weil ich muss drüber nachdenken. Die Antwort kommt aber nie. Und gibt's also 2-3 Mal macht sie das und jedes Mal diese wirklich interessante, dieses Schauspiel in den Gesichtern dieser Menschen, die sich mit nichts anderes beschäftigen als mit Finanzen. Aber woher die Gewinne herkommen, diese Frage haben sich nicht gestellt oder sie wollen es vielleicht nicht so klar sagen, ich weiß es nicht, ja? Weil sie kommen ganz einfach aus Menschen, die neue Schulden aufnehmen. Es gibt keinen anderen Weg oder irgendjemanden, der eben Schulden aufnimmt und der entsprechende Sicherheiten mitbringen kann. Ne? Also Sicherheiten sind einfach...
Oder eben Banken oder Zentralbanken, die Investments machen, die irgendwo Investments aufkaufen und sich dann von sich aus verschulden, nämlich auf Auszahlung von irgendwas.
Und das ist ja das Allerbeste, weil eine Bank, eine Geschäftsbank kann eine Verbindlichkeit gegen sich selbst buchen von 3 Millionen Euro und sich damit...
Ja, nicht gegen sich selbst, sondern schon an jemand anders, auf Auszahlung von irgendwas, aber das muss sie im Großen eigentlich nie, die muss das nie erfüllen. Ja. Und wenn sie es nicht erfüllen kann,
außer
dann
springt
die Zentralbank zur Seite und hilft ihr.
Ja, außer jemand kommt und will das halt dann, ja. Aber ich meine, sie kann jedenfalls eine Verbindlichkeit verbuchen auf Auszahlung von Bargeld, eigentlich, oder?
Ja.
Aber es wird nie jemand kommen. Das heißt, sie schöpft dieses Geld einfach und in Ökonomia sieht man das, also der tippt da die Zahl rein, auf der Aktivseite, dann auf der Passivseite, oder umgekehrt, ist ja wurscht, und dann ist es da. Und mit diesem Geld, das also, indem ich einfach 3 Millionen Euro da jetzt reintippe und die auf ein Konto buche, das jemandem gehört, der zum Beispiel ein Schloss in der Provence hat, dann gehört mir das Schloss. Oder dann gehört, dann gehört der Bank das Schloss. Mit Geld, das sie gerade eben durch Eintippen dieser Zahl erzeugt hat. Und das ist irgendwie schräg, um es vorsichtig zu sagen.
Das ist die Macht. Ja, das ist eine Machtfrage. Ja. Wer darf das? Ja. Wer darf Geld schöpfen? Und Wer das kann, der hat die Macht. Ja, das ist eine, ja, das ist hier die alles entscheidende Frage. Deswegen ist es ja auch, wenn ja auch komplizierteste juristische Konstrukte gemacht, um das eben auch zu rechtfertigen, ja, was man da macht. Ja. Und das, aber so werden eben Vermögen kreiert, ja. Und wenn man Kredit, man muss kreditwürdig sein, ja, dann kann man da, dann darf man da mitspielen bei dem Spiel. Wenn man nicht kreditwürdig ist, dann schaut's nicht so gut aus, ja. Und sobald man irgendwann mal kreditwürdig geworden ist und Vermögenswerte hat, dann hat man einen immer größeren Zugriff auf diese Ressource neues Geld, ja. Das schönste Beispiel, der angeblich reichste Mann der Welt, Tesla-Chef, ja. Ja, der baut natürlich seine Gigafactory bei Berlin auf Kredit, ist ja klar. Das zahlt er ja nicht. Alles auf Kredit, auf neu geschöpftes Kreditgeld. Ja. Und das geht dann auch schnell. Also, er sagt, er wollte es ja in einem Jahr machen, zwei Jahre. Jetzt hat es 2 Jahre gedauert, aber es ist ja für so ein Riesenprojekt ja immer noch ein Wahnsinn. Ja. Und wie schnell solche riesen Gigafactories da aus dem Boden gestampft werden, ohne übrigens eine Baugenehmigung zu haben. Ja? Die hat er erst bekommen, nachdem er fertig gebaut hat. Versuchen Sie mal, ein Haus zu bauen ohne Baugenehmigung. Ja? Und auch die ganze wasserrechtliche Prüfung in Berlin, Brandenburg ist ja ein wasserarmes Gebiet, ja, und das hätte wirklich gründlicher geprüft werden müssen. Aber das ist eben das Schöne aus Sicht derjenigen, die eben dann diese Kredite bekommen, dass das sofort geht. Diese sogenannte, der Soziologe Aaron Saar hat es mal als die monetäre Maschine bezeichnet, die monetäre Maschine, die springt dann sofort an. Ja. Und dann kann man solche Projekte zack, schnell machen und das heißt, oh, wunderbar, das ist eine dynamische Wirtschaft. Ja. Die funktioniert, die ist dynamisch, die ist innovativ, alles geht ganz, ganz schnell. Ja. Und das wird eben durch diese Instant-Technik der Geldschöpfung ermöglicht. Ja. Müssten solche Leute aus der bestehenden Geldmenge Geld einsammeln. Ja, und wirklich Leute finden, die sagen, ja, ich finde ich gut, da investiere ich, ja, zeichne ich Aktien oder irgendwas. Ja, müssten die aus der bestehenden Geldmenge das Geld einsammeln und die bestehende Geldmenge ist riesengroß, dann würde es halt ein bisschen länger dauern.
Also würden Sie einen Fundraiser machen? Ne? Ein Fundraiser genau, ist genau, genau.
Da, ne? Ein Crowdfunding. Plattform, ja. Und da kann man ja heute viele Sachen finanzieren, ja. Da muss man ja gar nicht auf neu geschöpftes Geld, aber das heißt, nein, und so, das geht nicht schnell genug. Da ist die Wirtschaft dann nicht mehr dynamisch genug. Da haben wir zu wenig Wachstum. Und das ist genau der Punkt. Das soll Wachstum kreieren, dass wir hier auf Knopfdruck so viel Geld schöpfen können. Denn die Bilanz ist ja ausgeglichen, ja. Auf der einen Seite ist ja die Verbindlichkeit auf nix, ja. Und auf der anderen Seite ist ja ein Vermögenswert. Und dieser Vermögenswert kann nur Vermögenswert sein, ja. Wenn neue wirtschaftliche Aktivität entsteht. Das heißt, wenn sich die Teslas jetzt alle verkaufen, ja. Sonst war das ein Riesenschuss in den Ofen. Das heißt, da muss man natürlich schauen, dass die auch verkauft werden, ja, und es entsteht
Kredit,
neues.
Wieder auf Kredit, ja, ne? Also die Leute können
es
sie.
Es entsteht neues Wirtschaftswachstum auf Kredit, ja. Und das ist die Wette, ja. Man kreiert einfach was Neues, was noch nicht existiert hat und möchte damit Wirtschaftswachstum anregen. Und wenn man jetzt sich unsere Volkswirtschaften anschaut, seitdem es diese Technik der Geldschöpfung gibt. Bank of England hat auch Goethe schon sehr schön beschrieben. Der war ja auch Bergbauminister in Thüringen. Und in Faust 2 gibt es eben so einen Passus und da wundert sich dann der Der Kaiser, ja, was ist die Zettel, was soll das wert sein, ja? Wie soll man damit bezahlen können? Es ist ja nur Papier, ja? Und dann hat Mephistopheles eben schön gesagt, ja, als Gegenwert schlummert da nicht gehobenes Gut in unserem Boden, ja, die Bodenschätze. Und wenn wir die heben, dann kriegt der Zettel seinen Wert, ja. Und das hat die Dynamik unserer Wirtschaftssysteme, diesen Aufbau, dieses Wachstum, dieses stürmische Wachstum, Industrie und so weiter und so fort ermöglicht, hat mitgeholfen und hat ja da sicherlich auch den gewünschten Effekt gehabt. Ja? Also unsere Wirtschaften sind stürmisch angewachsen, wir haben stürmisch Bodenschätze ausgebeutet, wir haben, na, ich würde aus heutiger Sicht mal sagen, ja, wir haben eigentlich unsere Natur schon ganz schön an den Rand gebracht, ja. Und heute Klimakrise, ja, heute muss man sich wirklich die Frage stellen, ist so ein Geldsystem, was eben dazu gemacht ist, um eben so ein schnelles Wirtschaftswachstum zu kreieren, ist das überhaupt noch das richtige System? Ja? Und in dem Film von Carmen Losmann wird die schöne Frage gestellt, ja, es ist nur die Frage, was bricht zuerst zusammen, die Schulden oder die Natur?
Ja? Der Kapitalismus oder das Ökosystem? Was gibt zuerst?
Oder das Ökosystem, ja, ja. Und wenn man permanent neue, durch diese Art der Geldschöpfung neue Vermögenswerte kreiert auf den Aktivseiten der Bankbilanzen. Und wenn die dann, würden die dann nicht eintreten, dann gäbe es ja eine riesen Bankenkrise, ja. Dann würde wieder die Zentralbank, an dem Punkt sind wir ja schon. Es werden ja gar nicht mehr die nötigen Wachstumsraten kreiert, ja, geschaffen. Das funktioniert ja schon nicht mehr. Ja, deswegen muss ja die Zentralbank permanent eingreifen in diese Märkte und Schulden aufkaufen. Sonst wird es ja gar nicht mehr funktionieren. Ja, an dem Punkt sind wir. Und nur weil die Zentralbanken permanent eingreifen, geht es ja überhaupt noch weiter.
Ja, man könnte sagen, 2008 war irgendwie Game Over. Und seitdem wird irgendwie der Zombie halt am Leben erhalten mit Quantitative Easing, mit Dingen, die sich keiner vorstellen konnte. Also es gab ja damals schon die Rufer in der Wüste, die gesagt haben, es bricht jetzt bald alles zusammen, und die hatten recht, wenn das System so weitergelaufen wäre, aber dann kamen eben massivste Käufe, wieder mit frisch geschaffenem Geld, von Aktienwerten, von Immobilien vor allem, etc. Und so läuft es weiter. Und da gibt es auch dieses Goethe-Zitat zum Grenzenlosen, grenzenlos Vertrauen. Ne?
So ist es, ja. Aber es gibt eben... Ja, es gibt eben schlimme Kehrseiten, ja, und man kann das Spiel weitermachen, und es ist ja auch wirklich die Frage, ich meine, es haben nicht die Politiker den Euro gerettet, sondern eben die Zentralbank, ja. Und da muss man sich halt wirklich die Frage stellen, was sind die, oder gibt es negative Auswirkungen, ja? Und wenn ich mir heute anschaue, es war ja zuerst nur die Vermögenspreisinflation, ja. Wenn ich mir die Vermögenspreisinflation anschaue, also dass zum Beispiel hier in Berlin sich die Häuserpreise innerhalb von 10 Jahren, ich würde sagen, verdreifacht haben, ja. Das macht ja auch was mit den Menschen, ja. Und wer eben noch Glück hatte, da dabei zu sein und jetzt Immobilienvermögen hat, der hatte eben Glück gehabt. Aber was ist mit den 25- bis 30-Jährigen, die da nicht dabei waren, ja, und die auch kein Erbe machen vielleicht, ja, was ist mit denen, ja, die schaffen das nicht mehr, ja, die sind dann ein Leben lang abhängig, ja, und müssen halt gerade mal arbeiten, um die Mieten reinzukriegen, ja. Die auch immer mehr steigen, ja, das sind ja, ich habe vor kurzem eine Radiosendung gehört über eine Krankenpflegerin, ja, die aus München stammte und die jetzt nach Itzehoe gezogen ist, weil sie gesagt hat, sie konnte sich das nicht mehr leisten. Ja. Sie konnte sich das nicht mehr leisten. mit Wehmut, denkt sie, weil sie wollte ja eigentlich gar nicht weg von München, weil sie sich da nicht mehr ihre Wohnung leisten kann, geschweige denn ein Haus bauen, so wie sie es in Itzehoe macht. Und die hat aber zu Recht gesagt, München sägt da an seiner eigenen Basis. Ja? Weil das sind ja Pseudovermögen, ja, diese ganzen Immobilien, die sie überteuerten. Ja, das sind ja Pseudovermögen. Was ist denn Vermögen? Was ist denn etwas, was uns was bringt in unserem Leben? Und genauso wie die Bankbilanzen, Zentralbankbilanzen eben fiktive über doppelte Buchführung vorgeben, Vermögen zu produzieren, genauso wenig ist das für die Stadt, für München tatsächlich ein Vermögen, was für das Leben was Gutes zu tun vermag, wenn die Immobilienpreise so hoch sind. Vermögen wäre viel mehr, wenn sie eben auch noch Krankenpfleger hätten in München, die sie in die Wohnung leisten können. So schaut es nämlich aus. Ja? Und dem Ort, wo ich stamme ja ursprünglich aus dem Landkreis München, ja, haben Sie am Anfang schon gesagt, da war ich auch mal Kreis- und Gemeinderat, aus Pullach komme ich. Sehr schöne Gemeinde im Isartal. Ja, mein Vater ist immer zum Friseur gegangen und irgendwann hat er geschlossen. Und was war dann da? Ein Immobilienbüro. Ja, da ist jetzt ein Immobilienbüro. Ja? Da ist nichts mehr. Die ganzen kleinen Geschäfte gehen weg. Es gibt noch einen riesigen Supermarkt. Keiner kann sich da halten. Und das ist ja, das ist auch nicht schön. Ja. Und das ist eben durch diese fiktive Vermögensaufblähung. Ja, da leiden viele Menschen drunter. Und da leiden auch ganze Städte. Das ist kein guter Zustand. Und der ist eben genau dadurch erzeugt worden, dass das Geld eben so billig per Kredit erzeugt wird. Und man muss sich ja vorstellen, heute werden diese Kredite ja gar nicht mehr, der Großteil der Kredite wird ja gar nicht mehr in die reale Wirtschaft vergeben. Ja? Also da wird ja gar nicht eine Fabrik aufgebaut für, sag ich mal, Fahrräder, sagen wir mal ganz ökologisch oder Elektroautos. Oder Solarzellen, ja, sondern der Großteil des von den Banken per, ich sag mal, Buchhaltungstrick geschaffenen Geldes läuft ja in den Immobiliensektor, ja, in Grundstücke, ja. Da entsteht da gar nichts. Natürlich werden da auch Häuser gebaut, ja, aber der Großteil läuft in die Aufblähung der Grundstückspreise. Deswegen kostet in der Pullach jetzt auch der Quadratmeter 4.000 Euro.
Ja. Unglaublich.
So. Und aber was bringt denn das der Gesellschaft? Das macht die Leute nur wahnsinnig. Ja, das macht die Leute wirklich wahnsinnig, weil jeder versucht natürlich, der sieht das, ja. Ey, ich gehe arbeiten. Ja. Und der andere hat irgendwie es geschafft, in diesen Immobilien-Ding reinzukommen, ja, und schwimmt im Geld. Ja. Und ich kann mir nicht mal mehr die Wohnung leisten. Das ist doch fatal für eine Gesellschaft, ja, wenn die Arbeitsvermögen, die Arbeitsleistung so entwertet wird durch diese Vermögensaufblähung im Immobilien und übrigens auch auf dem Aktienmarkt, ja. Und man kann genauso, wie man ein Haus verpfändet für einen Kredit, kann man auch Aktien verpfänden für einen Kredit. Geht genauso.
Ne? Ja, da gab es ja, ich meine, schönes Beispiel ist ja Elon Musk wieder. Der hat also gerade Twitter gekauft für 40 Milliarden. Kann man sich natürlich auch fragen, okay, Twitter, ist das, ja, was ist das für ein Wert eigentlich? Okay, da gibt es ein paar Serverfarmen, aber ja, okay, 40 Milliarden, auch hauptsächlich über Kredit. Und was ja dann eigentlich passiert, und das geht ja auch wieder auf die in Ökonomia so oft gestellte und unbeantwortete Frage, wo kommt eigentlich das Geld für die Gewinne her? Eben, Elon Musk nimmt, keine Ahnung, er wird einen kleinen Teil wahrscheinlich selbst investiert haben und den überwiegenden Teil dieser 40 Milliarden, also was ist die Hausnummer, 30 Milliarden hat er jetzt dann über Kredit finanziert. Das Geld wird eben, wie vorhin beschrieben, geschaffen in Windeseile, ja, also man braucht kein Crowdfunding, die Dynamik der Wirtschaft, aber er hat dann die Schulden, okay, hat wahrscheinlich super Konditionen, das, ja, er bedient vielleicht gerade mal die Zinsen, die sehr niedrig sind, und aber dieses Geld wird er dann ausgezahlt an die Aktien oder die Anteils, also die, die die Anteile gehalten haben. Und die haben ja dann wirklich Geld. Ja, also da ist dann wirklich, da sind dann 30, also da sind dann wirklich 40 Milliarden und davon der Großteil über Kredit, also völlig neu geschaffen, in Umlauf gebracht worden.
Ja, das ist ein tolles Spiel. Ja. Und dann werden natürlich, die kaufen sich dann, die Twitter-Aktionäre kaufen sich dann noch woanders in Aktien ein. Ja,
und Google-Aktien, die steigen dann auch wieder.
Ja, das ist schon ein tolles Spiel, wenn dann immer die, und das funktioniert halt dann, wenn wir eben den Zentralbankkapitalismus haben. Im Notfall steht dann immer die Zentralbank dahinter, und wenn da irgendwas nicht richtig funktioniert, dann greift die ein. Und es gibt ja nicht nur Aktien, es gibt ja die dollsten Finanzprodukte inzwischen, ja. Wetten auf irgendwas, ja. Heute können Sie wahrscheinlich
Derivate, ne?
Termingeschäfte. Ja, heute können Sie wetten auf dem Getreidepreis, ja.
Super.
Das wäre eine schöne Wette jetzt, ja. So, Sie wetten jetzt drauf, in einem Jahr ist der Krieg zu Ende, und dann machen Sie schöne Wette, und das machen Sie ein Wertpapier draus aus der Wette. Ja, und das können Sie wieder dann per Kredit kaufen. Man muss sich halt Ja, es ist, sie lachen, ja, aber es ist so, es ist absurd, ja. Und, aber es geht ja nur, weil eben immer über Geld, das ja eigentlich eine Verschuldung ist des Geldschöpfers, wieder ein neuer Vermögenswert kreiert und eingekauft werden und in die Bilanz eingestellt werden kann. Das ist ja der verrückte Mechanismus, ja. Man kann beliebig, sie können ein rostiges Fahrrad zum Vermögen erklären. Und dann per Kredit finanzieren. Weil rostige Fahrräder, die sind in 20 Jahren total schick, sage ich Ihnen. Ja? Da können sich alles ausdenken. Und wenn es dann nicht funktioniert, ja, dann bricht dieser Markt, dann droht dieser Markt zusammenzubrechen. Und dann sagt die Zentralbank, okay, wir machen hier ein Programm, alle rostigen Fahrräder kaufen wir auf. So. Und dann ist das Problem auch wieder gelöst.
Die behalten ihren Preis, die Leute verlieren kein Geld, es gibt keine Deflation, weil die Geldmenge nicht schrumpft. Das ist ja auch wichtig, wenn ein Kredit zurückbezahlt wird mit Geld, das halt auch wieder irgendwer andere über Kredit geschöpft hat und sich dann was gekauft hat, und der das verdient hat, hat dann Kredit aufgenommen und zahlt jetzt das zurück, dann verschwindet das Geld ja auch wieder, weil ja die linke und die rechte Seite der doppelten Buchhaltung sind dann ausgeglichen und das ist weg. Ja, also das Geld wird nicht nur mehr, das muss man auch sagen. Es verschwindet auch wieder, wenn die Kredite getilgt werden.
Es verschwindet wieder, ja. Und muss permanent neu geschöpft werden.
Voll der Stress, ne? Also,
und muss voll, und da müssen eben, wenn dann wieder ein neuer Kredit eingegangen werden, dann muss eben, gibt's wieder eine Kreditprüfung, ja? Und das Unternehmen kriegt nur einen Kredit, wenn es wieder neue Wachstumshoffnungen nachweisen kann in ihrem Businessplan. Und dann geht's weiter. Also, wie Sie sagen, voll der Stress.
Ja. Moneypenny schreibt, nichts verschwindet, das Geld verschwindet eben nicht. Doch, also wenn Kredit getilgt wird, oder Herr Kawert, dann ist es weg.
Ja.
Ja, das
wenn
ist schon so.
Wenn ein Kredit getilgt wird, dann muss ich die Zahlen, die auf unseren kumulierten Girokonten sind, das sind ja Verbindlichkeiten auf Auszahlung von Geld. Wenn ich jetzt die Zahl auf meine, ich zahle einen Kredit zurück, ja, habe vorher 50.000 auf einem Konto gehabt, dann tilge ich den mit 20.000, sagen wir mal eine Sondertilgung, dann habe ich nur noch 30.000 auf dem Konto. Ja, dann ist, aber diese Schulden der Banken an uns ist ja unser Geld, also es sind 20.000 weniger da. Ja, und dann da es stimmt natürlich dann schon, es gibt ja eine massive Diskussion darüber, soll man denn Staatsschulden tilgen oder nicht? Ja, wir haben in Deutschland die Schuldenbremse. Ich weiß nicht, wie es in Österreich ist, ob es auch sowas gibt. Aber es gibt auch auf europäischer Ebene solche Abkommen, dass eben, er schon in Maastricht hat er schon angefangen mit 60% Staatsverschuldung, hält ja keiner mehr ein. Ja, aber das sollte man schon immer noch beachten. Ja. Also diese Staatsschuldenquoten. Aber im jetzigen System, wenn Staatsschulden getilgt werden, dann schrumpft tatsächlich die Geldmenge. Ja. Und dessen muss man sich bewusst sein. Ja. Und das kann natürlich schon, ja, das kann natürlich auch zu sozialen Verwerfungen führen. Ja. Aber trotzdem sind diese Schulden, ja, die entstehen, bei denen Geld geschöpft wird, sind was anderes wie die Schulden, wenn ich Ihnen jetzt Geld geliehen habe und Sie mir das nicht zurückzahlen. Dann bin ich dann zu Recht sauer. Ja, sag ich, hey, das, so geht's nicht. Ja, wir haben doch eindeutig vereinbart, Sie zahlen mir wieder das zurück. Ja, ich habe Ihnen geholfen und jetzt kommen Sie der Verbindlichkeit nicht mehr nach. Ja, dann bin ich zu Recht sauer. Ja, und aber derselbe Maßstab, dasselbe Denken wird eben auch bei der Diskussion über Staatsschulden angewendet, ja, und da ist er eben nicht richtig, ja, weil das eben eine andere Ebene ist und weil eben verkannt wird, dass eben die Zentralbank und die Banken eben immer Geld schöpfen, wenn sie einen Kredit vergeben. Und wenn keine Schuldner da sind, dann funktioniert das Spiel auch nicht. Ja. Und so ist es dann immer so, wenn es irgendwie kriselt. Ja, welches Unternehmen will sich dann noch verschulden? Und dann springt halt der Staat ein und nimmt Staatsschulden auf. Ja, sonst wird das Spiel ja dann auch nicht weitergehen. Ja. Also Geldproduktion über Schulden geht ja nur, wenn ein Schuldner sich bereit findet, die Schulden zu übernehmen. Ja, und so können wir in Deutschland, können wir uns einer relativ geringen Schuldenquote erfreuen. Aber das würde nicht funktionieren, wenn nicht Italiener und Griechen, die sie alle hoch verschuldet haben, hätten, sonst hätten sie uns unsere schönen Autos überhaupt nicht abkaufen können. Ja. Dann hätte es ja auch nicht funktioniert.
Es drückt sich auch in der Sprache aus. Ne? Und vielleicht, Sie führen das ja in Ihrem Buch auch sehr schön aus, vielleicht ist eben die Sprache auch mit Schuld dran, dass in deutschen Landen, wir sprechen eben von Gläubiger, also ja, der Gläubige, von Schuldner, also der Schuldige, und von Erlös, der Erlösung. Ja, also und das ist also wirklich Schuld im Sinne von ich lade Schuld auf mich im biblischen Sinne. Ja, ich bin jetzt schuld an irgendwas. In England oder im Französischen, in England zum Beispiel, sind diese Worte ja getrennt. Debt ist die Schuld und guilt ist die Schuld. I'm guilty of murder oder so, ja.
Und, genau, im Italienischen auch, ist halt ein Defizito, ja. Ja.
Und lustigerweise, so. Diese Länder haben auch weniger Probleme mit Staatsverschuldung, weil es ja keine Schuld ist, die man auf sich lädt, sondern ja, man geht halt eine Verbindlichkeit ein.
So ist es. Und die Italiener schon gar nicht, weil die haben ja erfunden, das System, ja. Schauen Sie mal die ganzen Begriffe im Bankwesen. Girokonto, girare, ja, umlaufen, ja. Konto corrente, Konto corrente, laufendes Konto, alles italienisch. Das kommt aus Italien, die haben das erfunden. Und die wissen auch, wie man damit umgeht, ja. Und die wissen auch, dass man Staatsschulden, naja, gut. Das ging mir schon eine schöne Lösung, ja. Und da müsst ihr nichts zahlen, ihr Deutschen, ja. Wir finden da eine Lösung, wir buchen das einfach um. Wir haben es ja per Buchhaltung erzeugt, ja. Also machen wir da eine kleine Buchhaltungsänderung, ja. Die bald in großem Stil kommen wird. Sie müssen sich vorstellen, die Zentralbank hält ja schon die Hälfte aller europäischen Staatsschulden. Ja. Und dann muss sie die nur verlängern, dann lassen wir die auf 5, dann stellen wir die auf 50 Jahre. Ja, genauso wie man das im Londoner Schuldenabkommen mit den deutschen Schulden gemacht hat, 1955, glaube ich, ja. Und da haben ja die Italiener einen ganzzeitigen Brief in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, wie die Corona-Krise begann, an Deutschland geschrieben und sagt, Wir haben euch damals in London in den 50er Jahren geholfen, also helft ihr uns jetzt bitte auch. Das mit den Schulden, wir nehmen einfach Schulden auf und dann neutralisieren wir die später per Buchhaltung. Und bitteschön, wir haben das ja für euch auch gemacht. Ja. Das war die Debatte, werden Corona-Hilfen als Zuschüsse oder als Kredite verrechnet? Ja. Und es ist uns doch allen klar, dass wir diese enormen Schulden auch in Deutschland, die jetzt für Corona und jetzt kommen ja noch 100 Milliarden, einfach mal so 100 Milliarden dazu für die Bundeswehr, ja, Sonderfonds, ja, aber das ist ja gar kein Problem. Das machen wir halt einfach, ja. Aber man wird doch nicht meinen, dass das irgendwie zurückgeschalten, gezahlt wird, ja. Das sind ja verquere Diskussionen, die dienen natürlich dann, die werden dann je nachdem, wie es halt politisch gerade passt, werden die dann aus dem Hut gezogen und dann wird plötzlich wieder so eine Sparrunde eingeleitet. Ja, zu was führt es dann, die Sparrunden? Die Sparrunden führen dazu, dass die Armen ärmer werden. Ja? Die Reichen sind nicht so sehr auf staatliche Leistungen angewiesen. Die Reichen können sich auch Privatschulen leisten. Ja? Und die Reichen, die können auch mal Taxigutschein für Behinderte bezahlen. Ja? Ja, und dann wird dann wieder so eine Sparrunde eingeläutet. Und dann werden öffentliche Verwaltungen kaputt gespart. Ja, hier in Berlin hieß es sparen, bis es quietscht. Wurde auch gemacht. Und heute muss ich 4 Monate warten, bis ich ein Auto anmelden kann, ja? Weil die Verwaltung einfach viel zu klein ist. Ja?
Und es gibt halt auch,
würde ich unseren Gesellschaften nicht wünschen, dass jetzt neue Sparrunden eingeläutet werden. Gleichzeitig denke ich schon, man muss auch vom Staat her Ausgabendisziplin bewahren. Man kann nicht einfach so tun, schnipp, zack, und das machen wir jetzt. Ja? So. Es gibt eben endliche Ressourcen, sowohl natürliche Ressourcen wie auch Arbeitsressourcen. Das zeigt ja mehr und mehr, dass für viele der durch Geld finanzierten, erhofften Wohltaten ja gar nicht mehr die Leute da sind, die das überhaupt machen können. Ja? Es gibt keine Pfleger mehr. Es gibt keine Lehrer mehr. Es gibt überall viel zu wenig, ja. Und gleichzeitig heißt, ja, dann finanzieren wir halt, dann machen wir neues Geld, ja. Das funktioniert doch nicht mehr, ja. Deswegen muss man eine Geldordnung haben, die dieser ungehemmten Geldproduktion ein Limit setzt, ja. Sonst verschiebt sich das alles mehr und mehr. Das ist nicht die Lösung. Auch übrigens nicht, das ist eben auch nicht sozial, wenn man dann soziale Konflikte immer über neue Geldproduktion versucht zu lösen. Ja. Das ist natürlich bequemer. Ja. Aber wenn die Vermögensungleichheit so groß ist, dass sie nicht mehr tragbar ist in einer Gesellschaft, ja, dann muss man halt auch Vermögen transferieren von den Reicheren zu den Ärmeren. Es geht natürlich viel eleganter, wenn man sagt, okay, wir machen einfach Staatsaufgaben aus Krediten, dazu bezahlen wir Sozialleistungen. Das ist natürlich einfacher, ja, wenn man das nicht so schnell merkt, die Geldentwertung. Aber wir brauchen Limits für die Geldproduktion. Ja, das ist ganz wichtig und die sind eben, weil wir eben diese beiden Akteure, wir haben Geschäftsbanken, wir haben Zentralbanken und die geben sich sozusagen Hand in Hand, ja, die Zentralbank beauftragt die Geschäftsbanken eben dieses Geld in Umlauf zu bringen, das für uns das wichtigste Geld ist, eben unser Kontengeld und gleichzeitig sagt sie den Geschäftsbanken, okay, wenn was nicht funktioniert, dann stehen wir aber da und helfen dir, ja, und das fördert halt nicht die Disziplin in der Geldproduktion. Ja.
6 Minuten müssen wir uns wieder mal den Zoom-Wechsel machen. Sperber schreibt, und Sie haben es schon vielleicht noch ein bisschen auf Inflation zu sprechen kommend. Er schreibt, aber wenn durch Schulden mehr Geld in Umlauf gebracht wird, also durch dann folgende Ausgaben, dann Ressourcen entsprechend anders allokiert werden, führt das doch notwendigerweise am Ende zur Inflation von bei Alltagsgütern.
Es sieht so aus, ja. Erst war es eine Vermögenspreisinflation, aber es sieht so aus, dass das, was auch manche Ökonomen schon befürchtet haben, dass wir jetzt auch zu einer massiven Inflation auch bei Verbraucherpreisen, bei Materialien, bei allem, was halt ein bisschen was gesucht wird, ja, bei überall, ja, bei Mietwegen.
Warum gerade jetzt? Ich meine, gewarnt wird er schon seit ewig, seitdem eigentlich die Golddeckung abgeschafft wurde, ja, wird davor gewarnt. Warum ist es bis jetzt eigentlich relativ gut gegangen? Was hat sich jetzt verändert? Oder was verändert sich
jetzt,
da gerade?
Inflation ist natürlich ein komplexes Thema. Jetzt momentan ist natürlich auch so, dass einfach viele, viele, viele Materialien knapp werden. Ja, durch den Ukraine-Krieg, aber auch dadurch, dass in China Lockdowns gibt, ja, wo wichtige Komponenten hergestellt werden, da wird einfach vieles knapp. Ja, das ist ja auch ein Inflation steht ja nicht nur durch Geldübergang, sondern auch durch Warenknappheit. Ja. Und das kann man eben heute in Kombination beobachten, glaube ich. Ja. Sowohl Verknappung von wichtigen Waren, wie auch diesen riesigen Geldüberhang. Und da die Zentralbanken ja massiv Geld, elektronisches Geld geschöpft haben, aber wir gar nicht an das elektronische Geld der Zentralbanken rankommen, weil wir haben nämlich gar keine Zentralbankkonten. Ja, das haben nur die Banken. Ja, das ist dieses zweischichtige, hochkomplexe Geldsystem. Die Banken, die Zentralbanken, die produzieren ja für uns nur die Geldscheine. Und die sind ja ökonomisch nicht mehr so wichtig. Ja, aber sie produzieren eben elektronisches Geld, aber nur für die Banken. Ja, um sie eben zu retten, um ihnen unter die Arme zu greifen, um die Zinsen zu drücken. Ja. Und bis das dieses Geld von den Banken dann zu uns wieder rüberkommt, ja, das dauert halt einfach ein bisschen. Das ist eben kein direkter Prozess, sondern ein indirekter Prozess. Und der hat dann sehr schnell zu dieser Vermögenspreisinflation geführt, ja, weil die Banken eben da so wahnsinnig billige Kredite vergeben konnten und man natürlich dann andere Werte auch finanzieren konnte per Kredit. Aber eben bei den Verbraucherpreisen ist es eben komplizierter. Da ist nicht diese direkte Verbindung. Ja. Und deswegen dauert es halt ein bisschen. Aber das ist wirklich hochkomplex und ich bin jetzt auch wirklich kein Inflationsexperte. Aber eigentlich der gesunde Menschenverstand, würde ich sagen, lehrt schon, wenn also eine bestehende Warenmenge auf ein wesentlich größeres Geld, eine Geldmenge trifft, dann müssen ja eigentlich die Preise steigen. Ja. Und wenn dann noch
aber es kommt halt darauf an, in was das Geld
werden. Ja.
Es kommt halt auch darauf an, in was das Geld fließt. Bis jetzt ist es halt vor allem, wir hatten ja vorher auch schon eine riesige Inflation, aber halt nur in Immobilien und in Aktienwerten oder in Bitcoin zum Beispiel. Ne? Das ist auch ein interessantes Thema, aber wir werden heute unmöglich zu einem kommen. Aber jetzt wurde ja auch wirklich Geld gedruckt und irgendwo mit der Gießkanne auch verteilt. Und vielleicht spielt das ja auch mit eine Rolle, dass jetzt die Inflation stärker ist und reinkommt. Und natürlich
auf
dann,
jeden Fall.
Und Verknappung der Güter.
Verknappung der Güter, sehr wichtig.
Ja. Also durch die ganzen Ketten, die jetzt zusammen, Lieferketten, die zusammengebrochen sind. Es war mehr Geld da und weniger Güter. Also das ist ja eigentlich wie fast schon, wie wenn man Inflation irgendwie provozieren müsste. Und wir sind halt auch schon ewig in dieser irgendwo paradoxen Situation, dass sich also Staaten an privaten Organisationen verschulden müssen, um dann ihre Projekte durchzuführen. Und die finanzieren aber nur Dinge, die Gewinn abwerfen. Und es wirft halt nicht alles die entsprechende Rendite ab, wenn überhaupt. Und somit können dann gewisse Dinge gar nicht mehr finanziert werden, etc. Also da gibt's noch einiges auch zu besprechen, aber jetzt würde ich sagen, werde ich Sie einfach noch einmal wieder kurz neu anrufen.
Daher alles klar, machen wir wieder ein bisschen Musik, das schadet nicht. Ein bisschen ausruhen, die grauen Zellen. Okay, bis gleich dann, ja? Ja,
bis gleich. Wobei ich glaube gar nicht, dass ich da jetzt groß Musik machen muss, sondern ich werde ihn einfach da neu anrufen. Natürlich ist auch die Skype-Leitung offen. Also jeder, der da jetzt Fragen reintippt, ich versuche natürlich wie immer diese Fragen weiterzugeben, aber Skype-Leitung ist offen, also einfach anrufen. Und ich hoffe, er ist auch schon wieder, Kavat ist auch gleich wieder da. Dauert immer ein bisschen, bis ich dann die Verbindung da aufbaue. Das ist wirklich sehr lästig, aber ich möchte jetzt einfach nicht aufs Telefon umsteigen, weil also das klingt schon einiges besser. Wir haben zuerst kurz telefoniert und haben uns dann für Zoom entschieden. Hallo, Herr Kavat.
Ja.
Hallo.
Hallo.
Ich habe jetzt gar keine Musikpause gemacht. Vielleicht beim nächsten Mal. Schauen wir mal. Ich glaube, eine Runde werden wir auf jeden Fall noch drehen. Ich hoffe, wenn das für Sie okay ist, Sie müssen sagen, hier sind wir alle gewohnt, 2 bis 3 Stunden lange Sendungen zu machen. Und beim heutigen Thema, ich komme da unmöglich durch meine Liste durch. Vielleicht noch kurz dieses Paradoxon, dass also Paradoxon. Teil dieses Systems ist halt auch, dass Zentralbanken nicht direkt zur Staatsfinanzierung beitragen dürfen. Der Grund dafür ist natürlich auch wieder Inflation, ne? Weil sonst die Befürchtung da wäre, naja, wenn politische Parteien da Geld verteilen können, dann werden sie das mit vollen Händen tun und dafür sorgen, dass sie ständig wiedergewählt werden. Und da ist ja auch was dran, das stimmt ja auch nicht. Also stimmt ja eigentlich auch. Und dann haben wir erst wieder die Inflation. Aber ja.
Aber dieses Verbot der direkten Staatsfinanzierung, das ist wirklich mittlerweile eine Lachnummer. Der Staat nimmt einen Kredit bei einer Bank auf, die sich selber dafür Zentralbankgeld geholt hat. Ja. Und dann gibt es diesen Kredit und in der nächsten Sekunde sagt die Zentralbank, ja, wenn du nicht behalten willst, eine Staatskreditbank, dann kaufe ich dir sofort wieder ab. Ja, mit einem kleinen Aufschlag.
Also. Mit einem kleinen Aufschlag nämlich. Also, super, ja, ja. Sicheres Geschäft.
Und die Bank verlangt dann auch für diese Begebung von Anleihen, da gibt es dann so ein Auktionsverfahren, ja, da sind dann alle großen Banken dabei und die haben ja dann jeweils nur 1-3%, ja, das nimmt ja keine Bank alleine alles, ja. Und im nächsten Moment dann heißt Verbot der direkten Staatsfinanzierung, aber dann im nächsten Moment wird die indirekte gemacht, das heißt, dann sagt die Zentralbank, ja, okay, wenn ihr wollt, dann kaufe ich euch das auf. Deswegen ist ja die Hälfte der europäischen Staatsverschuldung schon bei der Zentralbank. Ja? Also das ist wirklich, ja, es ist ein schönes Geschäft, aber es ist eben mehr und mehr in Frage zu stellen, ja, ob das wirklich überhaupt eine effektive Methode ist, eben um Staatsverschuldung zu beschränken. Ja? Das funktioniert ja nicht, ja. Wenn dann hinterher immer die Zentralbank da ist. Und der Grund war natürlich, also gerade im Euroraum, wenn die nicht sagte, okay, Bank, ich kaufe dir sofort die griechischen und italienischen, alles kaufe ich dir ab. Ja? Wenn die das nicht gesagt hätte, dann hätten die Banken schauen müssen, okay, wie ist denn da schon, können die ihre Schulden vielleicht nicht bedienen, ja, und dann hätten die den Griechen und Italienern nur noch zu viel höheren Zinsen ein Staatskredit gegeben, ja, das war ja der Grund für das Eingreifen, ja, um eben genau diesen Marktmechanismus eben auszuschalten, ja.
Aber das war gut, weil wäre das nicht passiert, wäre es ja auch eine Riesenkatastrophe gewesen.
Ja, dann wäre der Euro vermutlich auseinandergebrochen. Ja, mit seinen ganzen Schulden.
Das haben ja auch viele prophezeit. Ist aber nicht passiert. Eben deshalb, weil
nein, es konnte sich die Zentralbank effektiv eingegriffen hat, weil wir vom normalen, in Anführungsstrichen, Kapitalismus zu einem Zentralbankkapitalismus mutiert sind. Und das macht übrigens auch den Zentralbanken jetzt desto schwierig die Zinsen zu erhöhen. Ja, weil früher war das ja immer ein Gegenmittel dann gegen Inflation. Also hier ist es hier zu hohe Inflation, also müssen wir die Zinsen erhöhen, damit die Geldproduktion teurer wird und dass wir das irgendwie versuchen einzudämmen. Ob das jemals so funktioniert hat, weiß ich nicht, ist ein komplizierter Mechanismus. Also die Zentralbank hat nicht direkt den Einfluss auf die Geldmenge, sondern kann nur indirekt über höhere oder niedrige Zinsen versuchen, die Geldproduktion der Banken teurer oder billiger zu machen. Ja. Wenn sie es jetzt teurer machen würden, ja, dann müssten natürlich auch die hochverschuldeten Länder und in Deutschland auch.
Sie machen es ja gerade, Stichwort Zinswende, die kommt doch jetzt. Und ich
ja, wie weit die gehen wird, die wäre wahrscheinlich schon viel früher da gewesen, wenn nicht diese Zwänge bestanden hätten. Ja, jetzt kommt es ja schon ein bisschen spät. Jetzt ist ja die Inflation schon angesprungen. Aber man wird sehen, wie weit die noch gehen kann. Ja, bin ich gespannt. Ja.
Und die Frage ist halt, wieso kann das nicht immer so weitergehen? Es wird halt immer neues Geld geschöpft und
kann es?
Treuer Zuhörer stellt ja, also, eine Frage, was hält der Sendungsgast von meiner steilen These, dass bald auch viele Banken bankrott gehen werden, beziehungsweise abgeschafft werden, schon mal drüber nachgedacht, Stichwort digitales Zentralbankgeld und das möchte ich jetzt auch so ein bisschen als Überleitung verwenden. Sie beschreiben in Ihrem Buch ja auch mögliche Lösungen aus diesem Dilemma. Also wir könnten da jetzt noch wirklich lange über diese ganze Thematik sprechen. Man kann die aus verschiedenen Winkeln betrachten. Und wenn, also manche schreiben auch, na, das ist ja alles ganz einfach. Also finde ich überhaupt nicht. Das ist mega komplex und das ist mit Absicht so. Ich glaube, Bernd Senf hat den Titel Der Nebel ums Geld nicht zufällig gewählt. Das ist auch kein Zufall, dass, wie Sie eingangs erwähnt haben, praktisch keiner wirklich versteht, wie Geld entsteht. Sehr, sehr wenige. Vielleicht tragen Sie heute ein bisschen dazu bei, dass das besser wird. Aber Sie sehen ja die Lösung in einem sogenannten Vollgeld. Was heißt das und was löst das?
Ja, Vollgeld ist eben ein Kunstwort, ja. Zu sagen, wir machen aus dem Geschäftsbanken Giralgeld, ja, was die Banken selber produzieren, auch Zentralbankgeld. Das heißt, das wäre dann echtes oder eben Vollgeld.
Und warum wird es notwendig gehen, wie treuer Zuhörer glaubt, Banken tatsächlich bald pleite? Ich meine, es kann ja ewig so weitergehen, wie Sie selbst sagen. Und dann, wozu brauchen wir dann Vollgeld?
Damit eben eine Kontrolle über die gesamte Geldmenge an einer Stelle da ist. Ja? Dass es nicht zwei Geldproduktionen gibt mit zwei verschiedenen Geldkreisläufen, und eben nicht über Schulden neues Geld produziert wird, sondern dass tatsächlich Geld für Banken, für Zentralbanken, für uns alle dasselbe ist, nämlich etwas, was man als Vermögen verbucht und eben was nur an einer einzigen Stelle produziert werden darf. Ja, ja, nur so an der Geldquelle muss die Fassung muss abgedichtet werden sozusagen. Da darf nicht überall Geld raussprudeln. Ja, sondern es darf nur noch an der obersten Stelle, wo dieser Fluss des Geldes entsteht, das müssen wir neu fassen. Und deswegen eben nur noch eine Stelle, die dazu legitimiert ist, ganz neues Geld zu kreieren. Und ich sage dazu, das nenne ich monetäre Gewaltenteilung, die Stelle, die Geld produziert, darf nicht selbst entscheiden, wofür es verwendet wird. Weil sonst wäre das eine zu große Machtballung an einer Stelle.
Ja, das ist ganz wichtig. Ne? Mohnbrötchen schreibt zum Beispiel Geld zum Anfassen. Ich glaube, das ist ein großer Irrtum. Vollgeld ist auch Fiat Money, wird auch geschöpft, aber von einer Stelle, die quasi unabhängig von dem Verwendungszweck entscheidet, nach monetären Gesichtspunkten, wie viel da jetzt geschöpft werden kann. Und das tut sie dann aber ohne eine Schuld zu verbuchen, sondern das Geld ist dann einfach da. Also in dem Sinne zum Anfassen, aber jetzt, es ist trotzdem Fiat. Ne? Also
Geld
Fiat ist, Money, also es
ist Geld, es, keine
die Automarke.
Ja. Ja. Es ist ja auch bei der Golddeckung eine Fiktion. Ja, wir haben ein Geld und es ist mit Gold gedeckt. Ja, jetzt stellen Sie sich vor, Sie finden eine neue Goldader. War ja historisch so. Die Spanier sind doch darüber nach Lateinamerika und haben da mit großen Augen das viele Gold gesehen und wieder mitgebracht. Ja, dann war natürlich die Geldbasis höher. Dann ist natürlich Inflation entstanden. Ja, ist ja die Frage, ob die Deckungsmenge des Geldes, ja, wie will man die bestimmen? Oder wird ja auch immer wieder gemacht, dann wurde der Goldgehalt gesenkt, ja, also weniger feines Gold verwendet, ja, da kann man ja auch dann manipulieren, ja. Wichtiger ist doch zu sagen, hey, wir haben hier ein Geld, ja, und da ist wir haben eine gut gefasste Geldquelle, ja, die ist nicht leck, ja, und die kann nicht manipuliert werden. Und das ist das Geld, das wir brauchen, damit unsere Wirtschaft funktioniert. Ja. Und deswegen die Idee eben, das nur noch an einer Stelle zu produzieren, die Erstproduktion. Ja. Aber eben nicht von Produzenten, also von der Zentralbank oder ich würde es eher Währungsbehörde nennen, weil das soll ja keine Bank sein. Bank heißt ja dann immer doppelte Buchhaltung, dann sind wir da schon bald wieder im Dilemma, ja. Aber diese Währungsbehörde oder das Währungsregister würde das produzieren und dann würde es in Umlauf, in Erstumlauf kommen, eben so, dass es der Gemeinschaft dient. Ja, und was dient der Gemeinschaft? Dazu wählen wir eben unsere Parlamente. Und die Parlamente haben sich eben dieses Haushaltsrecht, also dass sie Haushalte aufstellen dürfen, das haben sie sich damals gegen die Könige hart erkämpft, ja, dass sie die Budgethoheit haben. Ja. Und die würden dann im Rahmen ihrer Budgethoheit dann auch entscheiden, wo kommt das neue Geld in Umlauf. Die können das zum Beispiel als Bürgerdividende aus, von jedem einen gleichen Anteil geben, wenn das Parlament es so beschließt, vollkommen okay. Oder sie können es den Kommunen zuweisen. Oder sie können sagen, okay, wir machen hier einen Rüstungssonderfonds. Wem das nicht passt, der muss die halt das nächste Mal dann abwählen. Ja. Aber so ist, glaube ich, in einer Demokratie der normale Weg, der beste Weg, dass man neu geschöpftes Geld, für das übrigens ja keine Gegenleistung erbracht wurde. Es hat ja niemand das irgendwie was dafür erarbeitet, sondern das wurde ja praktisch per Knopfdruck kreiert und dieses enorme Privileg muss eben auch in der Gemeinschaft zugutekommen und dann würden eben über die öffentlichen Haushaltsgesetzgeber der Weg gesucht, wie man das am besten in Umlauf bringt. Ja. Das hieße dann aber nicht, dass Banken vollkommen überflüssig werden und die Banken würden das machen, was die meisten Menschen heute glauben, was sie machen, nämlich die würden bestehendes Geld verwenden und daraus eben Kredite vergeben und da hätte in einem solchen Modell eben dann auch der Geldbesitzer, der Geldanleger eben großen Einfluss darauf, wie dieses Geld verwendet wird, kommt es, da kann man sich ja dann entscheiden. Legt man sein Geld bei einer ethischen Bank an oder bei einer Bank, die die Großindustrie fördert, ja, oder bei einer, wir haben ja hier in Deutschland, ich weiß immer nicht genau, wie es in Österreich ist, aber wir haben ja hier immer noch ein Drittel der Banken, hier sind ja Volks- und Raiffeisenbanken. Ja, und die sind ja damals aus einer sozialen Idee entstanden, ja, Raiffeisen, ja. Die Großbanken haben nur Kredite für die Industrie gegeben, ja, und die kleinen Bauern, also so eine Art Mikrokreditbewegung war das, ja. Die brauchten auch Geld, ja, und so sind diese Banken entstanden. Und ich glaube, man kann schon sagen, dass die Tatsache, dass in Deutschland Klein- und Mittelunternehmen so stark sind, so eine wichtige Rolle spielen, dass es auch auf die vielen kleinen und mittleren Banken, die es noch gibt, zurückzuführen ist. Ja.
Ja, und?
Also die Banken hätten nach wie vor eine wichtige Rolle. Es würde ihnen nur diese Funktion der Geldproduktion genommen. Und dann muss man halt auch sagen, und das hat damals Irving Fisch auch schon erkannt, ja, Banken sind gewinnorientierte Unternehmen, sind Einzelunternehmen, betriebswirtschaftliche Unternehmen, ja. Aber sie haben nicht unbedingt das volkswirtschaftliche Gemeinwohl im Sinn, ist ja auch nicht ihre Aufgabe. Die haben Aktionäre, die wollen den Gewinn steigern, ja, und dann produzieren die halt so viel Geld, wie es halt ihrer Meinung nach am meisten für das Unternehmen Gewinn macht, ist ja auch legitim. Ja, aber es ist eben nicht ihre Aufgabe, fürs volkswirtschaftliche Gemeinwohl zu sorgen. Das ist dann wieder, dann kommt dann die Zentralbank und versucht sie in diese Richtung zu bringen. Ja, sagt sie, ach, sogar wenn die Aussichten nicht so gut sind, komm, du kriegst von uns so billig Geld, bitte, ach, vergib doch Kredite. Ja, dann versucht man sie so indirekt an die Tränke zu führen. Aber wenn die Bank das Pferd nicht trinken will, dann trinkt es auch nicht. Ja, so richtig funktioniert es halt auch nicht. Ja. Aber wie schon gesagt, das ist nicht die Aufgabe von privaten Banken, Einzelunternehmen, ja, eben unbedingt immer das Gemeinwohl im Sinn zu haben, ja. Und deswegen ist diese Funktion der Geldproduktion meiner Meinung nach eben bei den Banken nicht so gut aufgehoben. Und das ist eben einer der Kerngedanken der sogenannten Vollgeldbewegung, dass wir sagen, wir wollen die Geldproduktion eben an einer einzigen Stelle haben. Das heißt aber nicht unbedingt, dass dann alles zentralistisch wird, ja, weil die Banken, die dann selber Geld verwalten, ja, und selber bestehendes Geld weiter verleihen, die sind ja dann wesentlich unabhängiger von der Zentralbank, weil die müssen ja nicht dauernd von denen gepäppelt werden. Ja? Können dann sogar mal pleite gehen. Ja? Das ist ja heute unmöglich, dass eine große Bank pleite geht, weil sonst stürzt ja sofort das ganze System zusammen. Aber der ganze Zahlungsverkehr mit von der Währungsbehörde geschöpften Vollgeld, der würde ja nicht mehr über die Bankbilanzen selber laufen, sondern man hätte eben ein Gelddepot bei der Bank, ja, wie man heute auch ein Aktiendepot bei der Bank hat, aber das fließt nicht in die Bankbilanz mit ein. Das ist ja das Fatale, wenn heute eine Bank pleite geht, dann bin ich als Geldbesitzer, auch wenn ich das Geld gar nicht als Spargeld angelegt habe, dann bin ich ja, ohne überhaupt anders zu können, immer ein Gläubiger der Bank. Weil die Bank schuldet mir ja Auszahlung von Geld. Ja? Deswegen ist es eine Katastrophe, wenn die Bank pleite geht, weil dann bin ich als Gläubiger, dann gehe ich vollkommen leer aus. Ja? Und ich habe eben nicht die Sicherheit in meinem Kreditvergabe, ich habe keinen Kreditvertrag mit der Bank, ja, dass mir dann der Deutsche Bank Tower ein Stück in Frankfurt gehört. Ja. Ich kriege es eben nicht überschrieben wie die Bank von mir. Ja. Deswegen können große Banken in diesem System des Zentralbankkapitalismus nicht pleite gehen, weil dann würde auch der Überweisungsverkehr nicht mehr funktionieren. Ja. Und in einem Vollgeldsystem wären Banken auch wie andere private Unternehmen auch, die könnten eben auch pleite gehen. Ja. Und ohne, dass das Gesamtsystem zusammenbricht, aber könnten so eben auch eigenständig dezentrale Kreditentscheidungen treffen, auch im Sinne ihrer Geldanleger. Und insofern ist das nicht richtig, dass hier so ein staatskapitalistisches System monopolistisches an die Wand gemalt wird, wenn die Geldproduktion an einer einzigen Stelle ist. Vielmehr ist es heute so, dass wir eben diese riesige Geldproduktion haben, auch von einer zentralen Bank, der Zentralbank, ja, aber eben ohne Limits, ohne Kontrolle und gleichzeitig noch immer mit der impliziten Rettungsgarantie für Banken, vor allem für große Banken, was sich dann eben auch wieder auf die Bankstruktur negativ auswirkt, weil die Banken halt dann irgendwann too big to fail sind. Also je größer, desto besser. Ja, und desto sicherer kann man sein, dass man subventioniert wird. Ich hätte lieber viele kleine, unabhängige Banken, die ihre Kreditnehmer auch kennen und die denen dann auch Kredit geben können, wenn sie das für richtig halten. Aber schauen Sie sich heute mal an, die gesamten Vorschriften für Kreditvergaben, die sind ja dermaßen bürokratisiert, kompliziert geworden, weil man eben die Krise befürchtet. Das heißt, man glaubt zu Recht auch den Banken immer genauer in die Geldproduktion reinregieren zu müssen, das man ihnen ja eigentlich gegeben hat, ja. Und das ist ja aber gleichzeitig dann, dass man ihnen immer mehr jetzt auch reinreden muss, wie sie ihre Kredite vergeben. Und das ist ja genau eigentlich die Aufgabe, die dezentral Banken machen sollten. Die kennen ihre Leute, ja. Die kennen ihre Kreditnehmer, die kennen ihren örtlichen Handwerksbetrieb. Und da könnten den Banken viel mehr Freiheiten zugestanden werden in einem Vollgeldsystem.
Rimsky schreibt, ich sage euch, wie es laufen könnte. An einem Freitag im März 23 bekommst du eine Mail von deiner Bank. Bitte melden Sie sich bei unserem neuen Digital-Giro-System an. Wir werden ihr Guthaben in die neue Digimark oder was auch immer halt dann konvertieren. Eher der digitale Euro. Und ihr altes Konto wird aufgelöst. Dann habt ihr Montag darauf nur noch 10% eures Geldes. Und Treuer Zuhörer fragt, wie könnte das konkret aussehen, wenn Vollgeld eingeführt wird? Was wären die ersten Schritte? Kann man regionale Gruppen gründen? Beziehungsweise wie müsste man das denn banktechnisch angehen?
Banktechnisch wäre das eine reine Umbuchung. Ja? Die Konten, die heute Verbindlichkeit auf Auszahlung von Geld sind, würden zu echtem Geld gemacht. Einfach dadurch, dass sie eben aus der Bankbilanz ausgegliedert werden. Für den Bankgeldbenutzer wird der Betrag gleich bleiben und da wird sich nicht verändern. Es ist eine einfache Umbuchung. Genauso wie einfach wie, Sie haben doch vorhin den Film Ökonomia zitiert, da haben Sie geschrieben, der tippt da einfach und da ist neues Geld entstanden. Ja, und genauso tippt man, zack, und dann ist das Geld keine Verbindlichkeit mehr der Bank auf Auszahlung von Geld, sondern echtes Geld. Ja. Würde man natürlich das dann einfach so lassen, dann hätte natürlich die Bank einen Riesengewinn. Deswegen sagt man dann, wir tun jetzt so, als hätte die Bank sich bei der Zentralbank das Geld ausgeliehen. Also trägt man eine Verbindlichkeit auf Auszahlung von Geld an die Zentralbank ein. Nicht mehr an uns, sondern an die Zentralbank. Das müssen halt die Banken, wenn dann Kredite zurückgezahlt werden, peu à peu abstottern, ja, bis eben dieses alte Geld aus dem Verkehr ist. Und bei den Zentralbanken wird es genauso laufen.
Das ist interessant. Okay.
Praktisch, ja, bitte.
Ja. Entschuldigung, aber eine meiner Fragen war nämlich, wenn jetzt diese Billionen, die jetzt im Umlauf sind, plötzlich quasi in Vollgeld umgewandelt werden, ist das fair etc., aber das wäre dann eine Verbindlichkeit gegenüber der Zentralbank und das würde dann peu à peu tatsächlich wieder verschwinden, oder?
Genau.
Und, ja. Und die Zentralbank...
So ist die Idee, ja.
Okay. Das heißt, das würde deflationär wirken.
Es kommt darauf an, wie viel neues Geld dann von der neuen Währungsbehörde erzeugt wird. Das muss nicht deflationär wirken.
Das heißt, die hat dann nach wie vor... Bitte.
Die würde eben Geld nicht mehr als Verbindlichkeit produzieren, sondern auf dem beschriebenen Wege produzieren. Das ist die eine Seite mit den Geschäftsbanken. Und bei der Zentralbank ist es ja so, wenn man das von der Zentralbank emittierte Geld nicht mehr als Verbindlichkeit auf Auszahlung von irgendwas verbucht, sondern einfach diese Verbindlichkeit streicht. Das sind in Europa, glaube ich, derzeit 5 Billionen. Dann hat man in derselben Höhe einen Eigenkapitalzuwachs der Zentralbanken. ist das einleuchtend.
Ja.
Ja, weil die Passivseite, der Ausgleich ist ja ein Posten, also was man mehr hat an Vermögen wie Verbindlichkeiten, nennt sich Eigenkapital in der Bilanz. Ja? Wenn ich jetzt die sage, also das Bargeld, was ihr produziert habt und das elektronische Geld, was ihr produziert habt, das ist ja eh eine Fiktion gewesen, ist keine Verbindlichkeit auf Aussagen von irgendwas, weil es ist ja kein Gold mehr dahinter, also kann man es ja einfach streichen. Also streichen wir es. Haben wir 5 Billionen mehr Eigenkapital bei der EZB. Und vorhin habe ich gesagt, die Hälfte der europäischen Staatsverschuldung liegt eh in der Bilanz der Zentralbank, aber als Vermögen. Ja? Ja, dann ist ja der Schritt nahe, dass man sagt, okay, wir können in Höhe der gestrichenen Verbindlichkeiten der Zentralbank, können wir in Höhe dieselbe Menge an Staatsverschuldung ohne großes Zähneklappern streichen, ohne dass jetzt die Zentralbankbilanz zusammenbricht. Ja. Ginge, ganz einfach.
Aber das Geld würde auch... Entschuldigung, ja.
Das Geld würde?
Ich versuche jetzt gerade zu verstehen. Dieses selbstgeschöpfte Geld, das die Geschäftsbanken in Umlauf gebracht haben, würde umgewandelt in Vollgeld. Und gleichzeitig als quasi Verbindlichkeit gegenüber der Zentralbank eingetragen. Wenn man das dann der Zentralbank zurückzahlen würde, dann würde es aber nicht verschwinden eigentlich. Das stimmt eigentlich gar nicht, was ich vorher gesagt habe. Weil Vollgeld verschwindet ja nicht mehr. Sondern das hätte dann die Zentralbank als Kapital und sie könnte dann überhaupt auch mit dem, was sie selbst geschöpft hat und dann umgewandelt wurde in Vollgeld, damit könnte sie dann einmal quasi die Schulden der Staaten bedienen, oder?
Genau, also ich habe ja gerade von dem Zentralbankgeld gesprochen, was eben nicht mehr Verbindlichkeit ist und wo man dann eben einfach das Eigenkapital der Zentralbank erhöht, würde es erhöhen und so könnte in der Zentralbankbilanz eben diese 5 Billionen Staatsverschuldung gestrichen werden. Das andere ist, was Sie jetzt gerade angesprochen haben, das sind so Pi mal Daumen, also wie ich mein Buch geschrieben habe, 2021, das waren so um die 10 Billionen Geschäftsbankengeld. Ja. Und wenn das dann, diese Verbindlichkeiten der Banken bei der Tilgung von Krediten, die, wenn umgestellt wird in Folge, dann wird ja auch, wenn dann an die Bank zurückgezahlt wird, wird ja auch in Folge zurückgezahlt. Ja, also in Vermögenswert. Und dann könnten die Banken ihre Kredite bei der Zentralbank abstottern. Ja. Und mit diesem Geld, das wären dann nochmal 10 Billionen, dann könnte man noch eine weitere Entschuldungsrunde machen. Das würde aber nach und nach erst mit der Rückzahlung der Kredite passieren. Also hätte man ein Entschuldungspotenzial von circa 15 Billionen Euro. Und das ist natürlich eine Riesenchance. Und das ist ja übrigens auch, ich sage immer, man darf Geld nicht allein den Ökonomen überlassen. Ja, dafür ist es zu wichtig. Und alle großen Religionen haben immer wieder Entschuldungen gefordert. Das Jubeljahr, ja. Und wie das auch immer heißt. Ja. Immer eine Entschuldung.
Alle 50 Jahre, interessanterweise. Ne?
Ja?
Also 50 Jahre seit Verschwinden der Golddeckung. Also sind wir eigentlich genau im richtigen Zyklus.
Ja, und die Schulden überall knapp bei uns, mit den Schulden, Staatsverschuldung, also überall wird ja über Schulden geredet und gestritten und so weiter und so fort. Und in den Religionen ist das ja bekannt, ja, das muss man von Zeit zu Zeit eben lösen. Ja.
Das damit Jubilee.
Man sich, ja. Ja, damit man sich wieder den wirklichen Problemen widmen kann. Ja. Und schauen Sie doch, die Umweltkrise, die Klimakrise, das ist doch ein Riesenproblem. Ja, wir müssen uns doch jetzt mal um solche Sachen kümmern. Oder auch natürlich ist auch der Krieg ein Riesenproblem. Ja, aber wir können doch nicht jetzt dauernd diese fiktiven Schulden da mit uns schleppen. Und auch natürlich irgendwann in einem Folgesystem, das kann auch sein, dass die einen dann ein Riesenvermögen wieder anhäufen und dass man dann auch wieder mal eine Entschuldung braucht. Ja. Aber der Witz dabei ist halt, dass Schulden und Geld eben entkoppelt sind. Und dann wird die Sache auch leichter verständlich, ja, und dann kann man das auch ganz anders diskutieren. Jeder hat den gleichen einfachen Schuldenbegriff. Schulden sind, wenn ich habe dir was geliehen und du zahlst mir jetzt zurück, aber die Schulden der einen, nämlich der Banken, das sind Zentralbanken, sind nicht das Geld der anderen. Das macht die Sache so unglaublich kompliziert und schwer zu verstehen. Und deswegen plädiere ich für eben ein schuldenfreies Geld.
Das heißt, die Zentralbanken würden dann dieses Geld erzeugen. Und
erzeugen, ja. Also ich würde es nicht Zentralbank.
Wir kommen dann eh noch auf, dass es wahrscheinlich digital auch wäre, auf das möchte ich auf jeden Fall noch zu sprechen kommen, die würden das erzeugen, würden es den Staaten zur Verfügung stellen, ohne dafür Zinsen zu verlangen. Es wäre einfach da. Und
das ist auch wichtig, ja. Zinsen, ich glaube, man kann nicht versprechen, dass man Zinsen abschafft. Ja, weil wenn einer im anderen Geld leiht, ja, wie will ich von oben herab ab, da kann ich es verbieten, ja, wie in den Kirchen oder auch heute im Islam, und dann heißt es halt irgendwie anders, Gebühr und so weiter und so fort, ja. Wenn bestehendes Geld praktisch verliehen wird, ja, ich glaube nicht, dass man das von oben herab verordnen kann, dass es das nicht mehr gibt, aber in der Geburtsstunde des Geldes, da muss ja niemand auf irgendwas verzichten. Da hat ja niemand was vorher erarbeitet. Da braucht es ja keinen Zins. Das ist vollkommener Humbug.
Also Staaten zahlen ja viel Zins, und immer mehr des Geldes, das der Staat zur Verfügung hat, geht ja in die Zinstilgung der Schulden, die er aufnehmen musste. Das ist ja auch ein Riesenproblem, und das wird zum größeren Problem, weil die Zinsen müssen ja wahrscheinlich
wieder steigen.
Keine Ahnung.
Dann wird es wieder ein Problem. Und dann wird es wieder der größte Etatposten im Haushalt, ja. Und das ist ja wirklich unnötig, ja.
Also das ist eigentlich das größte. Einer der größten Probleme, die gelöst würden, wäre eigentlich, dass also Staaten keinen Zinsdienst mehr leisten müssen. Aber wie
funktioniert? Das könnte natürlich passieren. Ja, es könnte immer noch passieren, dass Staaten mehr Geld, also dass zum Beispiel ein Staat, sagen wir mal, demokratisch entscheidet, okay, ich habe zwar Geld zugewiesen bekommen.
Neues
aber
Geld.
Wir bauen, ne? Wir brauchen noch aus der bestehenden Geldmenge. Wir wollen noch mehr einsammeln, ja, und wir verschulden uns. Ja. Wär auch denkbar.
Und dann gegen Zinsen.
Gegen Zinsen, ja. Und dann wäre tatsächlich vielleicht gar nicht so blöd, wenn man dann eben so einen Marktmechanismus hat, dass einer sieht, okay, der nimmt viel mehr Geld auf, wie er überhaupt hat, und dann steigen da die Zinsen, ja. Das wäre vielleicht gar nicht so dumm, weil ich glaube schon, wenn man sich mal so manche Staatsausgaben anschaut, das ist nicht immer alles sinnvoll, nur weil es vom Staat kommt. Ja. Da können schon solche Mechanismen wirken. Aber wenn dann in so einem Fall, ja, wenn Geld und Schulden entkoppelt sind, ja, dann hieß es das ja nicht, dass wenn ein Staat seine Schulden zurückzahlt, dass das Geld verschwindet. Das wäre dann nur woanders, ja. Das ist ja heute das Absurde, deswegen muss man ja heute Staatsschulden anders sehen. Ja? Sondern dann könnte ja nach wie vor eine Währungsbehörde Geld produzieren, auch wenn keine Staatsschulden aufgenommen werden. Das ist ja der große Unterschied. Ja? Dann würde das funktionieren, und dann könnte man auch so eine Art Marktdisziplin, die man außer Kraft gesetzt hat durch diese Quantitative Easing, ja? Weil es einfach nicht funktioniert in einem Schuldengeldsystem, diese Staatsschulden eben zurück zu die Zurückzahlung zu erzwingen über Marktmechanismen. Das funktioniert nicht, weil wenn Geld direkt mit Schulden verknüpft ist, und wenn sie sich die Schulden gibt viele solche Schuldenbremsen, ja, bei uns gibt es die wurde natürlich dann sofort außer Kraft gesetzt, ja, außergewöhnliche Umstände, da gibt es auch so eine Klausel, ja, das wirkt jetzt nicht, und jetzt hat man halt mal die außer Kraft gesetzt, und jetzt sagt die FDP, ja, wir wollen das schon ernst nehmen, aber die werden sich nie damit durchsetzen, ja, das geht nicht. Genauso in den USA, ich weiß nicht, ob Sie dieses Spektakel ab und zu.
Schuldenobergrenze.
Genau, dann wird mal jede Woche, werden dann keine Bundestheater. Ja, und dann geht's weiter. Das funktioniert nicht. In einem Geldsystem, wo Geld und Schulden voneinander abhängen, kann man keine Schuldenbremsen einführen. Das geht nicht. Ja? Hat noch nie funktioniert und wird auch nie funktionieren und werde von den politischen Konsequenzen katastrophal. Deswegen macht das auch keiner. Wird aber ein Riesentheater gemacht. Ja? Ah, die Schuldenbremse ist erreicht. Oh, ist nicht eingehalten. Das müssen wir wieder einhalten. Und dann kann halt jeder sein Süppchen damit kochen. Ja? Aber es ist unnötig und es gibt wichtige Probleme zu lösen. Das ist das, was ich sagen will. Es gibt wichtige Probleme zu lösen, als uns mit diesen unnötigen Schulden rumzuschlagen, die über Geldproduktion entstehen, ja? die wir nicht mehr brauchen. Ja? Das braucht es nicht. Es gibt genug echte Schulden dann, wo dass man arme Leute, die verschuldet sind, dass man denen unter die Arme greift, das wäre viel wichtiger, ja, als also diese fiktive Staatsschuldendiskussion da. Immer hochzukochen, wenn es gerade passt. Ja.
Aber wenn dann, Sie haben selber gesagt, es muss dann schon auch noch Mechanismen gehen, wie man sich quasi am freien Kapitalmarkt Geld beschaffen kann, ja auch für, also der normale Bürger wird ja nicht von der Zentralbank da dieses Geld, das geschaffen wird, bekommen, sondern das wird ja eben in dieser Gewaltentrennung dann von den gewählten Parteien verteilt. Also im Privatbereich wird es nach wie vor Zinsen geben, weil ohne Rendite wird keiner sagen, warum soll ich das Risiko eingehen, dir Geld zu geben, wenn ich nichts davon habe.
So ist es, ja. Also das Zinsen, würde ich jetzt nicht
sagen. Ja, und diese Zinsen müssen aber erst wieder durch neues Geld, das geschöpft wird von der Zentralbank, dann letztlich bedient werden. Da sind wir wieder bei der Frage von Ökonomia. Dasselbe Problem eigentlich, oder?
Nee, weil ja Geld kann ja ohne Schulden, ohne Zinsen entstehen. Zinsen in einem solchen System würden halt dazu führen, dass das Geld von den Reichen, von den Gläubigern, von den Schuldern zu den Gläubigern fließt. Die einen würden dann immer ärmer und die anderen immer reicher. Ja. Bis man sagt, okay, jetzt reicht's aber. Ja.
Im Vollgeldsystem würden die Zinsen dazu führen, dass eigentlich dasselbe passiert wie jetzt.
Aber man kann gegensteuern. Ja, durch die Emission von schuldenfreiem Geld. Mhm. Kann man dagegen steuern und es würde das Geld ja auch nicht verschwinden. Ja, sondern es bleibt im Umlauf und es muss halt dann neu verteilt werden.
Mhm. Aber das heißt, das
Geld würde ja bei der Tilgung von Schulden nicht mehr verschwinden, aber es wäre natürlich auch jetzt nicht die Lösung für alle sozialen Probleme für alle Zeiten.
Ja, weil da wenn dann immer dann mehr Geld, wenn man dem entgegensetzen will, dass das Geld dann immer mehr zu denen fließen, die eh schon viel haben und das gegen Zinsen verleihen kann, dann muss man also neues Geld schöpfen und das halt denen geben, die jetzt da irgendwie durch die Finger schauen. Und
so ist es, ja.
Dadurch entsteht aber, wächst ja dann auch die Geldmenge. Und dann haben wir ja wieder Inflation. Also meine Frage ist vielleicht auch ein bisschen, wie verschwindet Geld dann wieder in diesem Vollgeldsystem? Wächst das immer nur?
Man könnte es auch durch Steuern eben einziehen.
Ja, aber das verschwindet ja nicht. Dann zieht man es durch Steuern ein, dann hat es der Staat. Aber der gibt es ja dann auch wieder aus. Ne?
Also wenn er die Geldmenge verringern will, dann müsste es ja nicht wieder ausgeben.
Ja. Ja, aber dann würde er quasi auf einem riesen Geldberg sitzen, nur um die Geldmenge nicht unendlich anwachsen zu lassen. Und dann würden irgendwann die Leute sagen, ja, Entschuldigung, wieso gebt ihr uns das eigentlich nicht? Also,
ja, ich weiß nicht. Ja, aber er könnte ja jederzeit sagen, ich produziere Geld. Ob er jetzt das fiktiv vorher mit Steuern versucht hat, die Geldmenge zu reduzieren. Er kann ja jederzeit sagen, ich produziere Geld. Ob da jetzt vorher schon irgendwie auf einer Liste so eine Buchung da ist oder nicht, das ist ja egal. Aber das ist vielleicht auch ein wichtiger Punkt. Man kann natürlich versuchen, so eine soziale Schieflage eben durch Geldproduktion dann zu korrigieren. Ja, und man kann es ja auch anders versuchen. Ja, man kann ja auch versuchen, dann die Gelder, die wird ja auch gemacht, ja, dass man halt die Reichen höher besteuert. Und dass man so die Vermögensverteilung wieder gerechter gestaltet.
Ja. Herr Kawat, ich muss Sie noch mal anrufen. Ich würde sagen, eine Runde drehen wir auf jeden Fall noch, oder? Weil ich möchte auf jeden Fall noch auf das,
interessanter Punkt,
auf das digitale Zentralbankgeld eingehen und so weiter und wie das dann, was für Gefahren das birgt etc. Also bis gleich. Ja, bis gleich. Gast ist Klaus Kawat. Es geht ums Geld. Hallo Herr Kawat, ich hoffe, Sie hören mich.
Ja.
Ja, wir sind jetzt da gerade an einem sehr interessanten Punkt angelangt. Auch das Vollgeldsystem hat natürlich seine Probleme. Ja. Und etwas, aber gut, die kriegt man vielleicht auf eine andere Art im Griff und vor allem, man hat dann vielleicht bessere Steuerungsmöglichkeiten durch diese Möglichkeit eben, und das ist das Um und Auf, schuldenfrei Geld zu schöpfen und es dann den Regierungen zur Verfügung stellen, damit sie es eben für Dinge einsetzen, die den Leuten was bringen. Und gleichzeitig gibt es aber immer noch diese Mechanismen, dass eben Geld verliehen werden kann. Und ich habe in den News heute vorgelesen, dass es ja schon sehr konkrete Bestrebungen gibt, den digitalen Euro einzuführen. Sie sprechen in Ihrem Buch auch von digitalem Zentralbankgeld und sagen, dass das eigentlich ins Haus steht. Bei Ihnen wäre dieses digitale Zentralbankgeld aber Vollgeld. Also Sie würden das quasi gleich verquicken.
Ein digitales Zentralbankgeld ist ja Vollgeld. Ja? Weil es wird ja diskutiert, dass eben, ich habe es ja am Anfang gesagt, zurzeit kann ja nur die Zentralbank nur Bargeld emittieren, also das, was wir als Publikum als Zentralbankgeld in der Hand haben, ist ja nur Bargeld, ja. Und das gibt schon digitales Zentralbankgeld, ja. Und zwar Billionen, Billionen, Billionen. Aber die kriegen nur die Banken, das ist das Geld, ja. Weil nur die haben Zentralbankkonten. Und das wäre eben die Einführung des digitalen Zentralbankgelds. Das wäre wie Bargeld eben auch digitales Geld von der Zentralbank benutzen können. Ja, das ist das Wichtige und es muss eben nicht unbedingt ein zentrales Konto bei der Zentralbank sein, sondern es kann auch sein, dass praktisch es gibt eben so Gelddepots von Geldverwaltern und da können wir unser, genauso wie wir ein Bargeld in einen Tresor legen bei einer Bank, ja, können wir in ein Gelddepot außerhalb der Bankbilanz unser digitales Zentralbankgeld reinlegen. Das muss noch nicht alles direkt von der Zentralbank eben verwaltet werden. Das ist so quasi eine Megabank, sondern in dezentralen Gelddepots, aber eben digitales Geld von der Zentralbank. Und da könnte jeder wählen, will ich lieber das digitale Geld von der Geschäftsbank benutzen oder das eben nur in Anführungszeichen Verbindlichkeit auf Auszahlung von Geld ist. Oder aber will ich das digitale Geld benutzen, was direkt von der Zentralbank kommt, was dann praktisch bei Bankpleiten sicher ist. Und das wäre natürlich für den Verbraucher eine gute Möglichkeit.
Das heißt, für den Verbraucher wäre es insofern ein Schutz, weil er dann keine Sorge mehr haben muss, dass irgendeine Bank pleite geht. Aber Sie haben ja selbst gesagt, die gehen ja jetzt auch nicht pleite, weil die Zentralbank ja auch einspringt und sie rettet. Aber halt mit dem Beigeschmack, dass es mit Schuldgeld gerettet wird und sich so diese Türme, die dann auch zinsmäßig bedient werden müssen, immer weiter aufbäumen. Aber wir sind ja auch bei einer Nullzinspolitik, also ist es eigentlich gar nicht so schlimm. Aber die Inflation setzt ein und wir müssen die Nullzinspolitik wahrscheinlich aufgeben und daher wird es dann doch schlimm. Es ist komplex.
Ich glaube, es wird dann schon eine Möglichkeit zu finden, geben, das wieder zu managen. Aber wichtig eben, dass wir selber wählen können, benutzen wir das Geld von den Banken oder aber benutzen wir das Zentralbankgeld. Ja, das würde auch zu mehr Disziplin von den Banken führen. Ja, wir müssen schon schauen, dass wir hier nicht so dass die Leute Vertrauen haben in unsere Geschäftspolitik. Vielleicht würde die eine oder andere Bank sagen, okay, jetzt kriegen wir sogar wieder ein bisschen Zinsen, damit uns die Kunden nicht abspenstig werden. Ja. Das ist wäre auch ein Aspekt.
Ja, aber die Zinsen können sie nur zahlen, wenn sie gleichzeitig Geld verleihen gegen Zinsen. Na, und dann sind wir schon wieder ein bisschen in diesem Dilemma drinnen. Und dieses Geld muss irgendwo herkommen. Natürlich. Das heißt, es muss geschöpft werden vom Staat. Also.
Ja, das wäre, aber nochmal, digitales Zentralbankgeld ist Vollgeld, ja. Das wäre natürlich so eine Art Schritt für Schritt eine partielle Reform, aber es scheint ja momentan zu haken. Und
wir haben einen Anrufer übrigens. Wir haben einen Anrufer, aber bitte sprechen Sie mal fertig und dann nehme ich ihn rein.
Ja. Ein Aspekt wird eben oft angesprochen, dass man eben Angst hat bei digitalen Zentralbankgeld, das würde eben in den totalen Überwachungsstaat führen. Ja? Und ich glaube, da ist eher die Frage, ist es digitales Geld oder ist es Bargeld? Ich möchte ja nicht das Bargeld abschaffen. Ja? Bargeld tatsächlich, da kann man verwenden, ohne dass man eine digitale Spur hinterlässt. Ja? Bei digitalem Geld ist das nicht möglich.
Ja. Und dann müsste man Sanktionen können auch durchgesetzt werden gegen einzelne Bürger, nicht nur gegen Staaten dann. Ne? Also du darfst nur mit einem Umkreis von 100 Kilometern bezahlen.
Genau, aber das könnte man ja auch bei Bankengeld durchsetzen. Ja, heute hat ja auch schon
nicht solange es Bargeld gibt. Ne? Also Bargeld wäre
nicht solange es Bargeld gibt.
Das wäre also das Zentralbankgeld digital wäre einfach nur dann wirklich eine gute Idee, wenn nicht gleichzeitiges Bargeld abgeschafft würde, weil sonst, also davor warnen, glaube ich, sehr viele und zu Recht, meiner Meinung nach. Ich nehme jetzt mal den Anrufer rein. Hallo.
Ja, hallo. Also ich wollte genau dazu was sagen.
Ja, ich dachte es mir.
zu dem Zentralbankgeld. Es war vor kurzem, ich glaube, das war im Winter in Kanada, hat es Proteste gegeben, ich glaube, gegen die Corona-Maßnahmen. Und da hat es diesen Trucker-Protest gegeben und da sind dann Konten gesperrt worden von Menschen, die Geld gespendet haben an diese Trucker-Gemeinschaft.
Genau. Also das waren ja keine Zentralbankkonten, das waren ja Geschäftsbankenkonten. Das ist eben das Problem, dass der Staat hat Zugriff auf die Geschäftsbankenkonten auch, ja. Deswegen dieses Argument, bei Zentralbankgeld wäre das große Problem bei Zentralbankgeld. Das stimmt nicht. Der Staat hat Zugriff, wie Sie an dem Beispiel sehen, auch auf die Konten der Geschäftsbanken. Die Finanzamt kann auch verlangen, Einsicht in meine Konten zu nehmen, ja. Da ist natürlich heute so ein richterlicher Vorbehalt, der kann aber durch Gesetz schnell aufgelöst werden. Genauso kann man durch ein Gesetz auch praktisch die Datensicherheit bei Zentralbankgeld bestimmen. Auch das kann man wieder aufheben, aber das Problem liegt bei der Eigenschaft als digital. Ja, und wie gesagt, Sie haben es ja gesagt, das waren die Trucker-Konten, das waren keine Zentralbankkonten, das waren Geschäftsbankenkonten. Aber eines ist eben bei dem privaten Geld, da ist eine Motivation eben die Datenspuren zu verfolgen, die eben bei Zentralbankgeld nicht da ist. Und zwar ist es die kommerzielle Motivation. Ja? Wenn man weiß, als private Bank, wann ich wo welche Unterhose in welcher Farbe gekauft habe, ja, dann kann mich diese ökonomisch interessierte Bank passgerecht mit Werbung versorgen und das versuchen ökonomisch zu ihren Gunsten auszunutzen. Und das ist halt bei der Zentralbank, die ja eine öffentliche Institution ist, nicht so. Und von daher sehe ich nicht, dass die Einführung von digitalen Zentralbankgeld da dieses Kontrollpotenzial verschlimmern würde. Die Abschaffung des Bargelds. Ja.
Da muss ich Einspruch erheben, das sehe ich anders, aber ich bin auch nur Laie, also vielleicht können Sie es wieder gegen argumentieren, aber
Sie also, haben doch selber gesagt, die Trackerkonten wurden gesperrt. Das waren keine Zentralbankkonten. Das kann der Staat genauso machen. Das ist das
genau,
Problem.
Genau. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass der Staat das zulassen sollte, oder dass die Politikerinnen und Politiker in Machtpositionen das zulassen sollten, dass sie beim Zentralbankgeld dann diese Zugriffsfunktion oder diese Kontrollfunktion aufgeben würden. Weil ich kann mir zum Beispiel vorstellen, wenn man dann zu oft die falsche Partei wählt oder zu oft oder weiß nicht, die falsche Weltanschauung hat, vielleicht, dass dann vielleicht auch irgendwie das Konto eingeschränkt werden könnte oder so. Ist jetzt ein Extrembeispiel, ja, keine Ahnung.
Dasselbe gilt doch auch für die Geschäftsbankenkonten. Das ist doch genau das Gleiche. Es ist ja nicht. Diese Kontrolle, sicher, ja. wenn eine Partei die Kontrolle ausüben will, dann ist es ihr egal, ob es Geschäftsbanken sind oder Zentralbankkonten. Natürlich kann man versuchen, vorher immer Sicherheiten einzuziehen, aber wie ich sagte, dass man nicht Konten mit einer digitalen Zentralbank direkt bei der Zentralbank führt, sondern eben nur indirekt über Gelddepots, die wieder von privaten Zahlungsdienstleistern geführt werden. Ja, das wäre schon wieder so ein Sicherheitselement. Aber wenn einer das anlegt, ja, die Kontrolle über digitales Geld an sich zu reißen, dann kann er das machen bei Zentralbankgeld und bei Geschäftsbankengeld. Und nochmal wiederholen, bei Geschäftsbanken, bei privaten Banken ist eben noch zusätzlich auch dieses ökonomische Interesse da, dass man eben genau verfolgen kann, wer kauft wie wo was, und dann kann man ihn ja gleich schön versorgen mit dem, wo man meint, das könnte er haben. Ja? Und dieses ökonomische Element, das ist eben nicht da bei einem Zentralbankgeld. Oder sehen Sie das nicht so?
Doch, ich verstehe, worauf Sie hinaus wollen.
Aber nochmal, der Zugriff auf digitale Konten ist bei Geschäftsbankenkonten möglich, wie Sie bei den Trackern ja sehen, und bei Zentralbankenkonten. Wenn der politische Wille da ist, dann kann das durchgesetzt werden, weil das Problem ist, dass es eben digital ist und man hat eben da eine größere Kontrollmöglichkeit als bei physischem Bargeld. Deswegen sind wir auch immer, ich sage, um Gottes Willen, nicht das Bargeld abschaffen. Ja? Das ist ein Stück Freiheit ohne Kontrolle. Das ist ganz, ganz wichtig. Ja? Auch wenn digitales Zentralbankgeld eingeführt wird. Aber warum sollte alles Geld, digitale Geld privat produziert werden. Das macht doch keinen Sinn. Ja, das macht keinen Sinn.
So wie es jetzt passiert.
Weil auch da hat der Staat im Notfall dann den Durchgriff. So meine Meinung.
Ja. Anrufer, hast du noch?
Danke. Super Sendung.
Okay.
Sprachlos.
Okay, super, danke.
Ja. Ja, aber danke für den Hinweis, denn der kommt jetzt laufend. Ja. Und das ist wirklich wichtig, dass man das, oder das ist schön, dass ich das jetzt mal hier so sagen konnte. Ja.
Okay, danke für deinen Anruf.
Danke.
Okay, tschüss.
Tschüss.
Eine Frage, die sich natürlich so schön langsam jetzt vielleicht so zum Ende der Sendung kommend, schauen wir mal, wie viele Fragen noch kommen oder ob noch Anrufe kommen, aber Viele fragen sich natürlich, wie kann ich mich da schützen? Ja? Viele oft natürlich Gold kaufen, ja, weil Gold eben ein auch ein intrinsischer Wert ist. In dem Sinne Vollgeld, es ist ja auch nicht schuldenbehaftet. Eine Goldmünze ist einfach, hat einen intrinsischen Wert, der steigt und fällt zwar auch, aber das hängt eher mit der Geldmenge zusammen, die sich auf dieses Gold stürzt.
Ja, alle Rohstoffe, Sie können auch Platin kaufen, ja. Silber, da können Sie sich viel überlegen.
Ja. Erdöl.
Solange es nicht verderblich ist, ist vieles denkbar, wenn Sie darauf anlegen. Klar, ein Teil seines Vermögens in irgendwelchen, Platin, Silber, Gold.
Oder wenn Bitcoin zum Beispiel, ne?
Ja. Ja, Bitcoin.
Was ist damit?
Da würde ich jetzt eher, Bitcoin ist, ich würde sagen, ist der Stachel im Fleisch der unbegrenzten Zentralbankgeldproduktion, ja, weil das ja tatsächlich begrenzt ist, ja. Das macht ja auch seinen Reiz aus.
Ja, 20 und, Millionen Stück, dann ist Schluss. Mehr Lösungen gibt es nicht für diesen Hashwert.
Genau, das ist natürlich das Gegenmodell. Aber es hat natürlich auch seine Schattenseiten.
Ja.
Schon allein die ich glaube, der Energieverbrauch ist mittlerweile so hoch wie der gesamten, also Stromverbrauch wie der gesamten Belgien oder Schweiz. Und
es gibt ja erst die Staaten, die es jetzt als legales Zahlungsmittel eingeführt haben.
Ja, El Salvador, und die sind jetzt in Riesenschwierigkeiten. Ja,
aha, okay.
Weil die abgestürzt sind, ja. Riesenschwierigkeiten. Stellen Sie vor, die müssen ja auch Schulden bezahlen, ja, und plötzlich ist die Währung nur noch die Hälfte wert, ja. Das ist auch viel zu volatil im Wert, ja. Natürlich vor 10 Jahren, wenn wir uns ein bisschen Bitcoin gekauft hätten, das wäre eine tolle Sache gewesen, ja. Dann wären wir heute fein raus. Aber Gegenfrage: Ist das wirklich der Sinn von Geld, ja, dass ich leistungslos und nur weil ich mich geschickt verhalten habe plötzlich ein Millionär bin? Ja, das soll doch nicht der Zweck von Geld sein. Ja, der Zweck von Geld ist Leistung, Gegenleistung, Verbindlichkeit, dass die Gesellschaft einigermaßen gerecht finanziert, dass die Leute das Gefühl haben, sie bekommen was für ihre Arbeit, ja, die sie machen, ja, wo sie sich bemühen. Und das ist der Sinn von Geld, und das erreiche ich doch nicht mit Bitcoin, und das erreiche ich auch weniger und weniger mit dem heutigen Geldsystem, weil die Leute fragen sich doch, warum soll ich denn noch arbeiten gehen und Pfleger sein, weil ich kann mir ja kaum eine Wohnung leisten, ja? Und die anderen hier, die machen da mit bei dem Casino und leben in Saus und Braus. Das kann doch nicht richtig sein, das kann auch nicht das richtige Geldsystem sein, das sowas zulässt.
Und aber wenn sich jetzt Bitcoin einmal stabilisiert, wo auch immer, ja, wäre das irgendwie eine Alternative zum Bargeld, wie es auch immer wieder von manchen propagiert wird? Ich meine, ich verstehe ja nicht ganz, warum das anonym sein soll. Es ist ja überhaupt nicht anonym. Ich kann ja überall sofort nachschauen, was zum Beispiel eine bestimmte Adresse schon an Wert, also an Transfers erhalten hat und so weiter. Ich weiß halt nicht, wer hinter der Adresse steht, aber naja, wenn ich die NSA bin, finde ich das auch raus. Aber was glauben Sie, ist Bitcoin irgendwo eine Möglichkeit als Alternative zu Bargeld zu dienen?
Nein, glaube ich nicht. Bargeld ist unser gesetzliches Zahlungsmittel. Es wird vom Staat emittiert, ja, wird Bitcoin nicht.
Ja. Es wird von der Community dann quasi emittiert. Ne? Also jeder kann eigentlich Geld schöpfen im Bitcoin-System, was ja schon ein schöner Aspekt ist, oder? Er braucht halt nur Energie.
Ich weiß nicht, ob das, aber ich weiß nicht, ob das schön ist. Geld ist ja eine Bewertung, sagen wir so, ein Zugang zu einem Stück erwirtschafteten Sozialprodukt. Ja. Und diesen Zugang, den darf nur eine neutrale Stelle schöpfen in einem System, was auf Konkurrenz beruht. Ja. Insofern finde ich auch nicht, dass private Communities eben ein Kryptogeld selber kreieren sollten, sondern der Zugang auf das, was Menschen eben erarbeiten, der darf nur von einer, das muss ein öffentliches Vorrecht sein. Da, das ist ja ein, für mich eine meiner Grundüberzeugungen, wo ich denke, ich glaube, Vollgeld wäre ein Schritt in die richtige Richtung bei allen Problemen, die dann dadurch noch nicht gelöst sind. Das wäre auch vermessen zu sagen, dann würde hier das Paradies ausbrechen. Aber dass der Zugang auf von anderen erwirtschafteten Sachen, die das erarbeitet haben, dass der nicht von irgendwelchen privaten Communities organisiert werden sollte, davon bin ich überzeugt. Ja.
Also Sie meinen eben diese Geldschöpfung, dass die also jetzt
genau.
Nicht, ja.
Genau, aber wie gesagt, Bitcoin ist insofern gut, es ist der Stachel im Fleisch, ja, weil es zeigt eben, hier, da ist ein System, das schöpft jetzt unlimitiert, ja, das schießt in die Höhe. Und hier, wir haben hier ein Gegenmodell, ja. Da haben wir eine strikte Begrenzung, ja. Das ist natürlich attraktiv, ja. Und das hat viele Leute auch reich gemacht. Ja, aber schon die Idee, ja, man hat hier eine Begrenzung, ja, man hat eine Begrenzung in der Geldproduktion, ja. Und das brauchen wir ja. Ja, das brauchen wir ja. Und das brauchen wir eben auch beim öffentlichen Geld. Deswegen diese Idee eben anspielend auf unseren Namen Monetative, dass man da faktisch wie so eine Säule der Gewaltenteilung hat, ja, um eben dieses limitlose Geld produzieren eben einzustellen, ja, weil mit Geld. Geld im Endeffekt ist ja auch immer, wenn Geld produziert wird, ist irgendwo, muss es ja irgendeine Wirtschaftsleistung geben dagegen. Das ist im Endeffekt dann irgendwo auch immer eine Entnahme von Ressourcen, sei es menschliche Arbeitskraft, sei es natürliche Ressourcen, Bodenschätze und so weiter und so fort. Und da kommen wir dann auch eben unserer Umweltproblematik. Die werden wir da auch nicht lösen, wenn wir immer mehr Geld produzieren. Ja, das haut nicht hin, da bin ich auch überzeugt davon. Sondern sich eher eben dann auch mal einschenken. Das wird uns ja heute allen versprochen, ja. Wir machen alle Klimaschutz, ja. Alle sind wir für Klimaschutz, ja. Aber natürlich muss sich niemand dafür einschenken, auf irgendeine Art und Weise, ja. Sondern, ja, weil wir natürlich, dann kriegen wir ein Geld und, aber einschenken müssen wir uns nicht. Ja. Das suggeriert diese unbegrenzte Geldproduktion. Nein, aber eigentlich werden wir immer reicher und wir müssen uns auf keinen Fall einschränken. Ja, und das ist doch ein Märchen. Ich glaub nicht dran.
Ja, die Frage ist halt, ist Wachstum in dieser Form aufrechtzuerhalten in einem ökologischen oder in einem klimafreundlichen, wenn man so will, ja, wohl. Aber in einem ökologisch sinnvollen Sinn, ohne dass wir Ressourcen komplett ausbeuten, vor allem
nein, Unmengen. Nein, wir müssen hinkommen zu einer Postwachstumsökonomie. Ja, mehr reparieren.
Ja, aber was ist dann mit dem Bevölkerungswachstum? Hängt das nicht irgendwie zusammen? Ich meine, ist dieses Wachstum nicht auch irgendwo, das jetzt durch dieses Schuldgeld förmlich produziert wurde, wie Sie sehr schön in Ihrem Buch Schuldenfreies Geld, nochmal die Empfehlung, ein wirklich, wirklich interessantes Buch, das die Art, wie Geld geschöpft wird, sehr schön erklärt, auch wenn ich es heute dann schon wieder ein bisschen verwürfelt habe, aber ja, ist aber in einer Welt, wo die Bevölkerung explodiert ist, war es dann nicht notwendig, dass auch das Geldsystem quasi dieses Wachstum provoziert? Und müsste dann das Bevölkerungswachstum, ich meine, es geht eh zurück, aber geht das nicht irgendwie ein bisschen Hand in Hand? Die Ausweitung der Geldmenge und die...
Das ja klar, wenn die Bevölkerung wächst, muss man natürlich auch... aber es ist ja nicht, es hat ja nicht das... das Geldmengenwachstum die Bevölkerungsexplosion provoziert.
Nein, aber das musste da mithalten. Ja. Ne? Das musste da mithalten. Die Geldmenge musste irgendwo.
Natürlich, wenn natürlich immer mehr Leute da sind, muss natürlich auch irgendwo die Geldmenge mithalten. Ja? Aber fürs Bevölkerungswachstum, viel wichtiger ist doch die die Stellung der Frauen, dass die eigenständig entscheiden können, dass wir von solchen patriarchalen Strukturen wegkommen, ja, dass wirklich da, dass da was gemacht wird. Aber ich glaube, Sie haben ja auch gesagt, es zeichnet sich ja so ab, dass diese starken Steigerungen hoffentlich irgendwann nicht mehr sein werden. Auf welchem Niveau wir uns dann einpendeln, das weiß ich nicht, ist natürlich auch schon irgendwo beängstigend. Aber da muss natürlich auch diese ganzen Menschen müssen natürlich auch irgendwo versorgt werden und da muss natürlich auch irgendwo Wirtschaftsleistung erbracht werden, dass mit so viel mehr Menschen auch irgendwo dann Wirtschaftswachstum entsteht. Das wird man nicht ganz vermeiden können. Ja, aber ich glaube, also ich rede jetzt eher über den Euro, über unser europäisches Gesellschaftssystem, ja, und da sind ja die großen Bevölkerungszuwächse schon in der Vergangenheit gewesen, ja. Aber ja. Sie haben schon recht, ja, ob man jetzt tatsächlich einem stark wachsenden Land, man könnte auch dort natürlich die Geldversorgung, also auch von einem Währungsregister, die müssten wahrscheinlich dann auch die Geldmenge ausweiten. Aber man müsste es eben nicht in so ein sehr starkes Wachstum, es geht dem verstärkt es halt immer. Ja, das jetzige, und so ist es ja auch gedacht gewesen. Es soll Wachstum anfeuern, es soll Innovationen finanzieren, ganz, ganz, ganz schnell immer, ja. Es soll hier da was leisten, aber es geht halt immer mehr nur in Richtung Spekulation, neue Finanzprodukte und so weiter und so fort, weniger in eine reale Wirtschaft. Vielleicht es ist ja auch eine viel Wachstumsfiktion, die wir schon haben, ja, diese ganzen Werte. Ich meine, das sind doch alles so viele Luftnummern dabei, ja? Schon allein die Immobilienpreise und diese Luftnummern, die finanzieren ja auch immer wieder dann die Staaten, weil darauf sind ja auch wieder dann, keine Ahnung, wenn einer ein Haus erbt, ja, wenn ein Haus erbt, das nicht nur 1 Million, sondern 4 Millionen ist, dann kommt er über die Freibeträge, dann muss er wahnsinnig viel Steuern zahlen, ja. Das führt dann dazu, dass alte Familienanwesen irgendwann nicht mehr gehalten werden können, ja. Aber das sind ja alles Fiktionen, ja. Das sind die Zahlen, ja. Da steigen die Zahlen und dann tut man so, als sei die Welt irgendwie in Ordnung. Wobei hinter dem Geld, wie gesagt, der Kaiser ist ganz schön nackt, ja. Und das macht uns auch irgendwo immer dieses Zahlen, 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 ja. Und Börsen steigen an und Zahlen, ja. Das ist überbewertet, ja. Die wirkliche Wohlstand und das Wohlbefinden hängt nicht nur von den Zahlen ab, ja. Und das hat dann, heute hat man ja schon überall auf jedem Handy, schaut man bloß drauf, ja, und schon sieht man, wie hat sich die Börse entwickelt und so weiter und so fort. Das ist doch auch Fiktion, ja, und wenn es dann richtig crasht.
Oder der Bitcoin-Kurs.
Ja, und dann ist man betrübt, aber was hat denn das, muss das, das ist doch grob überbewertet, ja. Auch das Geld, ich meine, ich finde ja nicht, dass man kann ja natürlich Geld nicht abschaffen. Geld ist eine kulturelle Errungenschaft, ja. Aber wenn Geld immer mehr wird, es diffundiert ja in jede kleinste Ritze nur rein, ja. Überall, alles muss jetzt mit Geld bewertet werden, ja. Und ja. Es war schon immer so. Es gibt ein interessantes Buch über die Geschichte des Geldes von einem Herrn Bockelmann, heißt er, ein Philosoph, ja. Und der ist sehr radikal, der plädiert für die Abschaffung des Geldes. Das finde ich jetzt nicht richtig. Aber der hat gesagt, man hat sich die Frage gestellt, wann ist eigentlich Geld entstanden, ja. Und es war schon immer so, wie so eine Waage, ja, dass man, es gibt nicht in Geld bewertete Leistungen und es gibt in Geld bewertete Leistungen, die praktisch in Märkten gehandelt werden. Ja, und das war früher auch so. Und heute ist diese Waage immer, kommt immer mehr in diese Marktrichtung. Ja, nicht in Geld bewertete Leistungen werden immer weniger. Ja, und das muss aber doch, das sollte nicht so sein. Wenn ich mir jetzt zum Beispiel überlege, früher waren die größten Betreiber von Pflegeeinrichtungen, ja, das waren die Caritas, Johanniter, irgendwas, ja. Heute ist der ganze Pflegebereich, zumindest in Deutschland, vollkommen in Hand von Hedgefonds und solchen Einrichtungen, ja. 90%, glaube ich, ja. Die kaufen das alles auf, weil das eben Profite für die Zukunft verspricht, weil natürlich die Gesellschaft immer älter wird. Ja, aber das muss doch nicht sein. Ja, es muss doch nicht pflegerenditeorientiert sein. Es müssen doch nicht Krankenhäuser renditeorientiert sein und dann werden sie noch privatisiert, dann kann man auch Aktien davon kaufen, wird es noch marktlich bewertet. Ja, und dann wird geschaut, dann gibt es einen Vertrag mit dem Chefarzt. Ja, also du hast für Umsatz zu sorgen und dann lässt er natürlich operieren, egal ob der 92 schon ist, ja, dann werden halt, und so schaut es doch aus, ja, weil es renditeorientiert ist. Aber wenn das Geld immer mehr produziert wird, dann muss es ja auch irgendwo hin. Dann sucht es sich Anlage, ja, dann geht es eben in den Pflegebereich, dann geht es in den Krankenhausbereich.
Ja. Die Frage ist ja irgendwie, warum muss denn ein Krankenhaus Geld abwerfen? Ein Krankenhaus muss funktionieren, es muss seine Mitarbeiter bezahlen, es muss Geld für Investitionen haben, aber es muss keinen Überschuss produzieren, aber den muss es als Renditenquelle gesehen wird.
Sperber schreibt, warum wird das Krankenhaus privatisiert? Weil der Staat Geldmangel hat, dann verkauft er das. Ja, genau. Und dann schon ist es im Privaten, dann wird es börsennotiert, das Krankenhaus, ja, und dann kann natürlich wieder Geld produziert werden dafür und wird da angelegt, ja. Aber es geht ja nur, wenn man die Geldproduktion nicht kanalisiert hat, ja, wenn das immer mehr auswuchert, ja, dann diffundiert es, wie gesagt, überall in unserer Gesellschaft, alles wird in Geld, in Markt, ja, und alles schwankt und jeder wird verrückt und wir sind nur noch mit den Zahlen beschäftigt, das ist keine schöne Aussicht. Und auch das, wenn man praktisch, man muss diese Geldquelle, ja, diese ungefasste, überall sprudelt's raus, weil die ganzen Banken selber Geld produzieren können, das muss man fassen und dann wird man für unsere Gesellschaft insgesamt auch noch andere segensreiche Wirkungen erzielen, wobei man aber nicht alle Probleme dadurch lösen kann, auf keinen Fall.
Sperber schreibt im Chat, Wachstum kann ja, noch einmal auf das zurückkommend, kann ja durch Effizienzsteigerung und neue Technologien begründet sein, nicht durch stärkere Ressourcennutzung und vermehrte Umweltschäden. Was zum Beispiel in der IT-Industrie zum gewissen Grad richtig ist, wobei natürlich auch immer der Stromverbrauch dann steigt, aber da ist ja auch was dran, ne?
Da ist was dran, aber es gibt dann eben auch paradoxe Effekte, zum Beispiel die Dämmung von Kühlschränken wurde verbessert. Ja? Aber heute sind die Kühlschränke dreimal so groß. Das sind wirklich Schränke geworden. Ich weiß nicht, ob Sie solche Monster schon gesehen haben. Ja? Das sind richtige Schränke. Und die haben dann den gleichen Energieverbrauch. Ja? Oder Autos. Vor 40, 50 Jahren hat ein Auto 8 Liter pro 100 Kilometer gebraucht. Das war halt viel kleiner und leichter. Ja, und heute der SUV, der ist zwar technologisch, hat eine viel bessere Technik. Ja. Aber er braucht auch noch 8 Liter. Ja, aber ist eben dreimal so groß. Ja, und das sind dann diese Effekte, Effizienzsteigerung werden dann eben in Größensteigerungen. Und die Gesellschaft ist natürlich angewiesen darauf, dass die Industrie eben Umsatz macht, dass mehr verkauft wird, dass mehr Geschäft wird, mehr Gewinne gemacht werden. Ja. Und deswegen werden auch für so einen fetten Elektro-SUV 8.000 Zuschuss gezahlt, ja, weil wir natürlich Wachstum wollen, auch in dem Bereich, ja, anstatt dass wir so einen kleinen effizienten Elektroflitzer fördern und die großen eben nicht. Nein, aber wir wollen ja das Wachstum. Ja, wir brauchen ja das Wachstum, um dann eben unsere Staatsschuldenquote wieder einzufangen und um die Steuernahmen zu haben. Deswegen wollen wir Wachstum fördern und deswegen machen wir so unsinnige Ausgaben für viel zu große Autos. Ja. Und dann haben wir wieder den Effizienzeffekt, haben wir vergeigt. Ja.
Ja, das ist aber dann eher dem Marketing oder der Gier geschuldet, aber prinzipiell könnte man einfach dieselben Autos weiterbauen, nur effizienter. Also das ist, ja.
Aber, ja, aber könnte das man, würde ja. dann. Aber das müsste man als Gesellschaft, müsste man das dann auch so sagen, ja.
Aber man könnte das auch aufs Wachstum sehen, ne? Also durch diese Effizienzsteigerung kann man größere Autos bauen, ohne dass man mehr Ressourcen nutzt. So kann man es ja auch sehen.
Nee, das stimmt aber nicht. Größeres Auto braucht auch mehr Ressourcen.
Ja, aber wenn es effizienter funktioniert, also der Kühlschrank jetzt zum Beispiel, ja. Er funktioniert effizienter, ich kann also einen größeren Kühlschrank bauen, ohne mehr Ressourcen zu verwenden.
Ohne mehr Energie zu konsumieren. Aber die Ressource, der ist ja doppelt so groß. Da muss ich doch den Stahl produzieren.
Da brauche ich auch Ressourcen. Auch wieder ein schlechtes Beispiel, aber Sie wissen, glaube ich, was ich meine. Also, ja, okay.
Also dieses Dogma des umweltfreundlichen Wachstums, naja, also ich weiß nicht. Ich bin da eher Anhänger der sogenannten Postwachstumsökonomie. Ja.
Aber ich meine, dann gibt es zum Beispiel Städte wie, es gab da eine wunderbare Doku von Arte, die Wladislav Raab letztens gepostet hat über Afrikaner, die da ihre eigene Raketenprogramm bauen wollen. Also wirklich mit unglaublichen Mitteln ist eine eigene Geschichte, findet man im Forum. Aber dort war zum Beispiel, da waren junge Männer, die studieren eben in Kinshasa und leben auf einer 6 Quadratmeter Wohnung, zahlen dafür $200 und haben nicht einmal fließend Wasser. Also irgendwann in der Nacht so tröpfelt's, ja. Also da sieht man doch, dass Wirtschaftswachstum in sehr vielen Ländern noch notwendig ist.
Ja.
Ja. Und
ich wie gesagt, Sie haben sicher recht, ja. Ich habe jetzt diskutiert aus unserer Warte, ja. Aus der Warte der entwickelnden Industriegesellschaft. Und ich habe ja auch gesagt, das System, so wie man es, wie das sich das herausgebildet hat und auch dann gehandhabt würde, hat ja bei uns dieses Wirtschaftswachstum angefeuert. Ja? Und es war ja vielleicht nicht schlecht. Ja? Aber man muss sich ja die Frage stellen, wie ist es heute? Ist es heute noch das Geeignete? Ja, dass ein Geldsystem immer noch versucht, ein weiteres Wachstum anzufeuern. Wie das dann in anderen in Entwicklungsländern ist, die sich erst entwickeln wollen, da ist es ja aber auch man kann ja auch schuldenfreies Geld, dann könnte man sagen, okay, wir machen hier eine Entwicklungsbank.
Ja, man müsste halt mehr schöpfen, ne? Man müsste halt sehr viel Geld schöpfen, einfach schuldenfrei.
Die kriegt einen fetten Entwicklungsetat, ja, so. Und hat da diesen Etat und darf den als Kredit vergeben. Ja, dann hat man ja wieder das Schuld, dann hat man wieder diese Verknüpfung. Der hat neues Geld bekommen und darf da Wachstum anfeuern. Das ging ja auch mit schuldenfrei produzierten Geld. Und dann würde halt dann sagen, okay, da, wenn es eine Demokratie ist, wir beschließen, wir geben das Geld nicht für irgendwelche soziale Zwecke, wir geben das anders in Umlauf, und zwar über Kredite. So, und dann habe ich ja schon wieder den Wachstumsimpuls.
Ja. Okay, ich werde jetzt die Leitung noch einmal erneuern und dann würde ich sagen, kommen wir, glaube ich, schon langsam zum Abschluss. Wir werden das Thema nicht völlig erschlagen können heute. Vielleicht möchte da noch jemand anrufen. Also ich beende jetzt mal und rufe Sie dann gleich nochmal an.
Alles klar.
Okay. Und falls jemand sich via Skype da melden möchte, bitte sehr gern. Also Skype-Leitung ist offen und wie gesagt, jetzt Schlussrunde sozusagen. Natürlich äußerst komplexes Thema, das man so wie so oft auf CropFM in einer Sendung unmöglich erschlagen kann. Also falls da jetzt irgendeine Frage untergegangen ist, ich versuche natürlich immer im Chat mitzulesen, dann einfach anrufen Und ansonsten würde mich eben jetzt noch interessieren, was sich Herr Kawat wünscht. Herr Kawat, hören Sie mich wieder? Hallo? Naja, noch hört er mich nicht. Schauen wir mal. Also in der... Herr Kawat, können Sie mich hören? Ah, natürlich, so. Entschuldigung, ja. Ich habe Sie gemutet gehabt. Okay. Ja, also mich würde jetzt so quasi... Ja, man kann über dieses ganze Thema, wie gesagt, von verschiedensten Perspektiven betrachtet, endlos diskutieren. Wenn Sie sich jetzt, und mit Sie meine ich jetzt durchaus die Vertreter der Monetative, Professor Bernd Senf natürlich auch ein ganz prominentes Beispiel dafür, was Sie in Ihrem Buch führen Sie auch die weiteren Vertreter auf. Also das sind alles Menschen, die sich da wirklich sehr lange damit beschäftigt haben und sicherlich nicht aus Jux und Tollerei für dieses Vollgeldsystem einsprechen. Wenn Sie sich jetzt wünschen könnten, wenn Sie einen Wunsch frei hätten oder mehrere und quasi bestimmen könnten, wie wir, weil irgendwo sind wir natürlich hier in einem Schlamassel drin, durch die Inflation zeigt sich jetzt auch immer mehr, dass das so, wie es jetzt ist, vielleicht doch nicht weitergehen kann. Wir sehen eben auch, dass die Ressourcen zu Ende gehen. Wir sehen die Krise in verschiedensten Umweltfragen, der Klimawandel, jetzt unabhängig von der Frage, von welchen Faktoren der beeinflusst wird, aber er ist da. Wir merken einfach, wir können so nicht weiter tun. Wie würden Sie vorschlagen, kommen wir aus dem Schlamassel raus?
Naja, was das Geld betrifft, wir müssten halt in Europa eine europäische neue Geldverfassung diskutieren. Ja.
Eine neue Geldordnung.
Ja, eine neue Geldordnung auf europäischer Ebene, neue Satzung der Europäischen Zentralbank, auch die Arbeitsweise der Europäischen Zentralbank, da gibt es ja so einen Vertrag, also zum Beispiel Verbot der direkten Staatsfinanzierung. Das muss alles auf den Tisch. Ja, und dann müsste man praktisch den Euro auf eine neue vertragliche Grundlage setzen. Das würde ich mir wünschen. Und da müsste man halt in Europa mal eine Debatte beginnen. Aber das Problem ist eben, dass zu wenig Menschen wissen, wie das alles funktioniert und dass deswegen eine politische Debatte so schwierig ist. Deswegen zweiter Wunsch, ein groß angelegtes Bildungsprogramm. Wie funktioniert unser Geld? Ja, das wäre die Voraussetzung, um zu einer politischen Debatte zu kommen. Ja. Und wir gehen gerne, ich war jetzt vor kurzem wieder 3 Tage in einer Schule mit 17-Jährigen diskutiert. Das sind tolle Diskussionen, ja. Die werden das mal vielleicht anders machen, ja. Und das ist der Weg in die Zukunft. Die Leute aufklären, gerade die Jüngeren, aber auch natürlich die Älteren. Und dann erst kann man eine breit angelegte Debatte anfangen. Das ist meine Erfahrung aus den letzten 10 Jahren. Deswegen sind wir als Verein eben auch jetzt sehr stark darauf ausgerichtet, diese Bildungsarbeit zu machen, weil alles, was wir an politischem Lobbying und aus Diskussionen versucht haben, das ist ein sehr, sehr mühsames Brot. Umso mehr Freude macht es, an Schulen zu unterrichten. Das gibt auch dann die richtigen Fragen. Das ist wirklich schön.
Das heißt, eines der Hauptpunkte, das Sie da jetzt genannt haben, ist, die Information da reinzubringen. Einmal das Bewusstsein dafür zu schaffen, wie das jetzige Geld eigentlich geschaffen wird, diese ganzen Mythen über Bord werfen, die halt bestehen. Also
unbedingt.
Die meisten
ja, deswegen
Leute
glauben auch halt, über so eine Sendung, ja, wie Sie machen. Ja, das ist wichtig, das müsste es viel mehr geben. Ja.
Finde ich auch, ja.
Ja,
vielleicht haben wir heute so ein bisschen einen Anreiz für manche geschaffen, dass sie sich da weiter damit auseinandersetzen. Ich kann das Buch Schuldenfreies Geld nur empfehlen, es ist verlinkt. Und
genau, wenn jemand irgendeinen Wirtschaftslehrer an der Schule kennt, der aufgeschlossen ist, also wir haben auch jemanden in München sitzen.
Also sie kommen auch an Schulen und halten da Vorträge, in Deutschland zumindest.
Ja, ja.
Gibt es da in Österreich auch welche und in der Schweiz? Weil wir haben ja Zuhörer natürlich aus dem gesamten deutschsprachigen Raum und darüber hinaus.
Es gibt einen Vollgeldverein in Österreich auch. Wie weit die jetzt schon Seminare an Schulen machen, weiß ich nicht. Aber wir haben zum Beispiel auch eine dänische Partnerorganisation. Dänemark ist ja viel kleiner wie wir. Und da gibt es zwei Menschen, die machen das ganze Jahr nichts anders, nur an Schulen gehen und mit Schulen Seminare machen. Ja. Ja, und das ist wirklich angesagt jetzt. Ja.
Es gibt ja jetzt auch den Franz Hörmann. Ich weiß nicht, ob Sie mit dem irgendwie...
Ja, den Namen kenne ich. Ja, der hatte...
War auch schon zu Gast auf TropFM.
Genau, der hat schon, der kennt natürlich, also der kennt sich natürlich gut aus im Geldsystem. Ja, das ist klar.
Das heißt, ihr kommt auch an Schulen und weil das finde ich sehr wichtig, ja, weil es sollte halt auch in Wirtschaftsstudien eigentlich gelehrt werden. Ich meine, eigentlich die es wirklich verstehen sollten, sind ja die Banker und die Wirtschafts. Wissenschaftler und Wirtschafter der Zukunft. Wie Ökonomia zeigt, verstehen es die oft nicht oder es ist ihnen egal, solange es wirklich funktioniert.
Es gibt auch ein führendes Buch, Bankbetriebslehre, wo das falsch dargestellt wird. Ja. Und die Banker selber, der Chefvolkswirt der Deutschen Bank, Thomas Mayer, der frühere Chefvolkswirt, der ist bei uns im wissenschaftlichen Beirat. Und er hat mal gesagt, na, wenn ich jetzt in so einer Funktion bin, ich habe so viel zu tun operativ, ja, ich muss dauernd irgendwelche Krisen bewältigen. Ich habe überhaupt nicht die Zeit, mir grundlegend Gedanken zu machen. Ja, das hat er erst gemacht, nachdem er ausgeschieden war. Und das gilt für viele, die in diesem Metier tätig sind. Und das zeigt ja auch der Film Ökonomia, sehr schön, diese ahnungslosen Gesichter, wobei ich das sagen muss, ich rechne das diesen Leuten, die da wirklich in hohen Positionen sind, auch hoch an,
ja,
dass sie das auch zeigen lassen. Ja, das hätten sie auch anders machen können.
Ja. Ja.
Und es zeigt ja auch, das sind ja auch keine Unmenschen, die da tätig sind. Ja.
Überhaupt
aber sie nicht. Stecken so drin in dem System, ja. Dass man mal, das ist eben schwierig, einen Schritt zurückzunehmen, zu gehen mal, ja, und in Ruhe mal draufzuschauen. Dasselbe gilt natürlich auch für viele Politikerinnen und Politiker. Ich möchte jetzt hier keine Politikverdammung machen, ja. Aber die stecken halt alle so drin und, dass ich, sagen wir, wenn da wirklich auch mehr Erkenntnis kommt, dass sich dann vielleicht was ändert. Wobei man natürlich schon sagen muss, also diese Möglichkeit eben über Verschuldung neues Geld zu schöpfen als Politiker, gibt einem das natürlich einen großen, wie soll man sagen, einen großen Freibrief, eben Geld zu produzieren, ja, und da habe ich manchmal den Eindruck, dass das wird auch gerne so akzeptiert und dann ausgenutzt. Ja. Also da würden sich die ungern eben, ja, natürlich Leute, die dann in diesem System die Macht haben, lassen sich natürlich ungern diese Macht wegnehmen. Das ist ja ganz klar.
Schon nachvollziehbar,
das haben wir ja vorhin auch schon mal diskutiert. Das ist die Machtfrage, ja. Wer darf Geld schöpfen? Ja, in welchem Ausmaß? Und genauso wie Nixon hat halt massiv viel zu viel Geld produziert für seinen Krieg. Und dann hätte er da seine Limits ist erinnert worden. So, okay, die sind gestrichen. Das ist eine Machtfrage. Ja.
Das ist es, ja. Und die Machtverhältnisse auf diesem Planeten sind nicht gerade ausgewogen im Moment. Oder nee. Zumindest, sie sind im Fluss, oder? Ich meine.
Ja, und wenn sie natürlich, also Geld, der Professor, der das untersucht hat, da mit seiner, in Graz, da hat gesagt, ne, das ist ungefähr so, ne, die Leute Die halten sich auch für sehr gute Autofahrer und wissen ja doch nicht, wie das genau funktioniert, diese Elektronik da in diesen Autos. Ja? Die wissen ja nicht, wie ein Auto hergestellt wird. Aber der Unterschied ist halt, dass ein Auto kein politisches System ist. Ein Auto ist kein Zugangssystem für von der Gesellschaft erwirtschaftete Ressourcen, ja? Die man sich aneignen kann. Insofern ist Geld eben eine enorm politische Frage. Insofern ist es da eben wichtiger, dass sich mehr Leute auskennen. Und erst dann werden wir den Mächtigen auch auf die Finger klopfen können und eine Debatte anfangen können. Erst, wenn sich die Leute besser auskennen.
Ja, Fragen im Chat noch. Also nochmals konkret, was kann man also konkret tun, ehe Zentralbank etc. kommt und vor allem möglichst schnell? Also Zentralbank etc., da meint er vielleicht das digitale Zentralbankgeld. Das
Bargeld benutzen. Mhm. Ja, dass das nicht verschwindet. Ja.
Und vor allem möglichst
schnell.
Das
kann man ganz konkret tun.
Ja. Und natürlich kommt die Frage, ja, Tarek, frag ihn, was man mit seinem Geld vor dem Reset, ja, wenn der kommt, glauben Sie, dass ein Reset kommt? Und was soll man dann tun? In was soll man investieren? Ich glaube aber wahrscheinlich nicht, dass Sie da jetzt einen Investitionsratschlag geben können oder wollen, oder? Ich weiß nicht, wenn Sie es wollen, schön, ja.
Ja, das kann man da sagen. Nee, da gebe ich jetzt keine Ratschläge. Das ist wichtig, soziale Kontakte auch ohne Geld zu pflegen, ja, dass das Geld nicht zu wichtig wird für einen. Ich weiß, es ist nicht schwer, nicht einfach, ja. Ich gucke auch immer wieder, was ist gerade so, muss noch Steuern begleichen und das ist schwer, aber dass man schon sieht, Geld ist halt dann doch irgendwo eine Zahl, dass man es nicht zu sehr als dominant werden lässt für sein eigenes Wohlbefinden. Ja.
Mhm. Und seine Einstellung dann, also natürlich, wir steuern, glaube ich, wirklich.
Auch mal Geld an einen Armen verschenken. Ja, das ist ja gar nicht im Geldsystem angelegt. Also da soll man ja immer möglichst Profite maximieren, aber auch mal was verschenken. Ja. Und so, dass man diese Gesetze des Geldes nicht zu sehr in die eigene Psyche übernimmt, weil dann ist natürlich das kann durchaus mal kommen, dass aus diesen ganzen aufgeblähten Werten einfach mal richtig die Luft rausgeht. Dann bricht das alles zusammen. Ja, und wenn man dann seinen eigenen Selbstwert daran geknüpft hat, dass sein Haus jetzt nur noch mehr 1 Million, sondern 4 Millionen wert ist, oder irgendwas, dann steht man natürlich unglücklich hinterher da. Ja? Und versuchen, ich weiß, das ist nicht einfach, aber versuchen, ein bisschen das eigene Wohlbefinden von den zahlenmäßig ausgedrückten Geldwerten zu emanzipieren. Es ist nicht einfach, ich weiß das. Ne?
Ist es nicht, ne? Ja, Herr Kawat, ich danke Ihnen sehr für dieses sehr spannende und sehr aktuelle Gespräch. Also, wir haben uns ja, als wir vor ein paar Monaten, glaube ich, das Vorgespräch geführt haben, da haben wir uns eh gefragt, was wird dann wohl sein zu diesem Zeitpunkt, wo wir das Gespräch führen. So schlimm ist es jetzt bis jetzt noch nicht, aber ich glaube, das Ganze ist noch lange nicht zu Ende.
Also, der große Crash wurde schon so oft vorhergesagt. Ich kann mich erinnern, der Mr. DAX, Börsenmakler, Dirk Müller. 2013 hat er schon
seit
das Ende des Euro. Also wir halten uns da äußerst bedeckt, ja. Und das war ja, schauen Sie den Fall der deutschen Mauer. Was ist das für ein blödes Ding? Wie unlogisch, das kann ja nicht ewig bleiben, ja. Und aber es ist ziemlich lange rumgestanden und plötzlich zack war's weg, ja, und das kann man nicht vorhersagen, ja, und es kann durchaus auch weiter eine ganze Weile weitergehen und vielleicht auch, ja. Also ich wage da keine Prognose und ich will ja auch nicht, man will ja auch nicht so einen super Zusammenbruch haben. Wer will das?
Das will niemand. Oh nein.
Nein.
Nein. The Great Reset, ja. Ja, herzlichen Dank für dieses äußerst spannende und ja, ich hoffe, für manche auch inspirierende Gespräch, sich da auch weiter damit zu beschäftigen. Und würde mich sehr freuen, wenn wir da in Zukunft wieder mal plaudern können.
Gerne, auch danke für das Gespräch. Und jetzt habe ich mir ein Bierchen verdient, glaube ich.
Auch zwei.
Gute Nacht.
Gute Tschüss. Nacht. Tschüss.
Crop FM. Genau jetzt.
Und am 3. Juni ist es wieder soweit. Ein weiteres Crop FM Lagerfeuer wird entzündet. Meine liebe Co-Moderatorin Sabine wird wieder dabei sein, Sabine Zankolo. Es wird keine Quarantäneausgabe. Nein, Crop FM Lagerfeuer Nummer 7. Und wir beide, Sabine Zankolo und ich, werden live im Studio sein und freuen uns wie immer auf eure Themen, eure Erlebnisse natürlich. Eure Fragen und überhaupt euch. Ja, am 3. Juni 2022 ist es wieder soweit. Freue mich sehr. Für heute sage ich vielen Dank fürs Zuhören und fürs Interesse. Bis zum nächsten Mal, bis zum 3. Juni zum Lagerfeuer. Macht es gut.
This girlfriend was from London town.
She went.
This girlfriend was from London town. She waved her hips and kicked me around. Don't her scotch away.